Wir werden aufsteigen, das ist das große Ziel. Und wer uns dann folgen wird, hat es auch absolut verdient.
Rasenmäher, der Fußball-Podcast mit Henning Feind.
Ja, liebe Rasenmäher-Freunde, das Ende der Sommerpause steht endlich bevor und wir legen mit einem Gast los, der einem der größten Clubs in Deutschland Riesenhoffnung schenkt, Thomas Reis von Schalke 04. Er wird euch zum Start dieser Folge großartige Anekdoten aus seiner Spielerzeit verraten, wie Klaus Toppmöller reagierte, als im Trainingslager 12 Spieler ausgebüxt sind, warum er mit dem Feuerlöscher im Zimmer seines Teamkollegen Peter Kötzle rumsprühte und welche Cola-Whisky-Regel es bei Peter Neururer immer gab. Danach sprechen wir mit ihm natürlich über die neue zweite Liga, seinen Aufstiegsplan und sein neues Riesentattoo. Und am Ende geht es um einen wunden Punkt, die Trennung nach insgesamt 16 Jahren in Bochum und das Wutplakat der VfL-Fans mit dem Spruch: Wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann? Kleiner Spoiler: Wenn Thomas erzählt, wie ihn das innerlich beschäftigt hat, meldet sich eine absolute VfL- und auch Phrasenmäher-Legende zu Wort. Ihr könnt euch freuen, Hermann Gerland verrät, wie er Thomas sieht und was er ihm wünscht. Holt euch am besten jetzt einen Kaffee, ein Bier oder wie Hermann einen Cola Whisky, lehnt euch zurück und dann wünsche ich euch viel Spaß im Phrasenmäher mit Thomas Reis. Wir sitzen hier in der Arena auf Schalke in der Loge 131 mit dem Mann, der den FC Schalke in der vergangenen Saison fast noch zur Rettung geführt hat und der jetzt hauptverantwortlich dafür ist, dass vor dem Zweitligastart eine Riesen-Euphorie rund um diesen Club herrscht. Sein ehemaliger Trainer Peter Neururer hat zu mir gesagt, es ist herausragend, wie Thomas als Trainer diesen Abstieg moderiert hat. Von mir hat er das auf gar keinen Fall gelernt. Und obwohl er aus Wertheim in Baden-Württemberg kommt, sagt sein bester Freund Sven Holtrode aus dem Nachwuchs des VfL Bochum mit einem großen Lächeln: Über die Jahre hat er schon ein bisschen die Mentalität eines echten Ruhrpott-Assis angenommen. Herzlich willkommen im Phrasenmäher, lieber Thomas Reis.
Ja, ein herzliches Glück auf.
Können Sie sich damit identifizieren mit dem Begriff Ruhrpott-Assi?
Ja, Ruhrpott-Assi ist ja schon ein bisschen negativ. Er behauptet ja auch, er ist mein bester Freund. Ob es noch so ist, wird man dann sehen. Aber ich fühle mich natürlich im Ruhrgebiet sehr, sehr wohl.
Mhm. Wenn man mal so ein bisschen guckt, ich bleibe mal bei dem Wort Ruhrpott-Assi, was Leute identifiziert, die unter dem Slogan unterwegs sind. Also lassen Sie uns mal durchgehen. Haben Sie mal eine Fukuhila gehabt?
Ja, muss ich sagen, in der Jugend hatte ich mal Fukuhila. Schönen Nackenspoiler zu meiner Zeit, als ich in Stuttgart gespielt habe als Jugendlicher. Ich denke, dass ich frisurentechnisch auch schon einiges mitgemacht habe.
Was war das Schlimmste, was Sie mitgemacht haben?
Ja, ich denke damals die Glatze, als ich in Bochum als Spieler angefangen habe, war auch ein super Team. Und wir haben mit 6 Mann uns eine Glatze scheren lassen für das erste Meisterschaftsspiel. Und das war mit Sicherheit, da konnte ich es auch tragen, aber ich denke, im Moment fühle ich mich mit meinen Haaren sehr wohl.
Ja, sieht deutlich besser aus, kann ich Ihnen bestätigen. Haben Sie mal eine Kutte getragen?
Ja, auch das habe ich. Damals auch als Jugendlicher war ich Heavy-Metal-Fan und da war es halt so, dass man halt die Aufnäher von den verschiedenen Bands getragen hat, auf eine Jeansjacke ohne Ärmel und ja, so bin ich auch in die Schule gegangen.
Welche Aufnäher waren da drauf?
Ja, von Iron Maiden, Halloween, Metallica. Ja, ich sag mal, eine Musikrichtung, die mir damals sehr gut gefallen hat. Heute ja, hat sich das ein bisschen gewandelt, aber so ab und zu höre ich schon nochmal gern etwas härtere Lieder, ja.
Iron Maiden spielt nächste Woche im Ruhrgebiet, allerdings in Dortmund. Darf man da als Schalke-Trainer hingehen oder verzichten Sie aufs Konzert?
Ja, ich verzichte allgemein aufs Konzert, nicht nur, weil es in Dortmund dann ist. Natürlich ist es eine große Rivalität, aber letztendlich bin ich auch immer eigenständig gewesen und ziehe mein Ding durch. Aber die Zeit lässt einfach auch nicht zu und ich denke, dass ich mit Schalke 04 auch genug zu tun habe.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall nachher noch ausführlich zu. Bleiben aber noch kurz ein bisschen bei der Ruhrpott-Mentalität. Feierabendbierchen, trinken Sie das ganz gern?
Im Sommer vielleicht mal ein bisschen häufiger wie im Winter. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ein Bier brauche, also so schlimm ist es noch nicht. Aber so ab und zu, wenn man auch mal die Zeit hat zu grillen und draußen sitzt, denke ich mal schon, dass man sich auch das mal genehmigen kann.
Nach außen ist es im Ruhrpott oft so, dass die harten Kerle auch den Starken geben, auch wenn es innerlich manchmal ein bisschen anders aussieht. Würden Sie sagen, wenn ich jetzt Ihre Frau frage, das wird sie bestätigen, dass es auch bei Ihnen so ist?
Ja, schwierig. Also ich denke schon, dass ich nach außen sowieso der Starke sein muss. Das ist man als Trainer und gerade wenn man für so einen Verein wie Schalke 04 die Verantwortung hat, muss man auch dementsprechend auch die Ruhe ausstrahlen. Es war schon immer so, dass ich vieles mit mir selber ausgemacht habe. Natürlich habe ich eine Frau, die mich da total unterstützt. Aber ich bin immer so, dass ich erstmal die Dinge gerne selbst in die Hand nehme und ob ich jetzt weich bin in manchen Dingen vielleicht gegenüber der Mannschaft. Ab und zu mal, wenn ich das Training vielleicht mal nicht ganz so hart gestalte. Aber ich fühle mich eigentlich in meiner Haut so wohl, wie ich immer auftrete.
Als der FC Schalke abgestiegen ist vor 2 Jahren, da wurden die Spieler hier um den Arena-Ring gejagt. Die Bilder hat noch jeder Fußballfan vor Augen. Jetzt war es so, dass nachdem sie übernommen hatten, war Schalke Tabellenachter in der Rückrunde, hat es am Ende trotzdem nicht geschafft, ist abgestiegen. Und hier herrscht eine Riesen-Euphorie. Die 40.000 Dauerkarten sind verkauft. Für alle verfügbaren Heimspiele, die es bisher gab, sind nach 3 Stunden alle Tickets weggegeben. Wie nehmen Sie das hier wahr jetzt auch in der Vorbereitung? Welche Wucht hat Schalke?
Na, man sieht, dass Schalke, was Schalke für eine Wucht hat. Und als ich mich entschieden habe, für Schalke 04 tätig zu sein, war mir schon bewusst, dass es keine einfache Aufgabe ist. Man hat da im Hinterkopf gehabt, was mal war. Trotzdem hat was stattgefunden, es hat eine Einigkeit stattgefunden, weil die Mannschaft auf dem Platz zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten alles versucht hat, sich gegen Niederlagen zu stemmen, auch wenn das ein oder andere Spiel auch vom Ergebnis her manchmal zu hoch war. Das war immer gut, wenn die Fans dann direkt ihre Meinung geäußert haben. Und die Mannschaft war bewusst, wenn sie alles dafür investiert, wenn sie alles dafür gibt und qualitativ vielleicht mal unterlegen ist, dass das trotzdem honoriert wird. Und das haben die Fans honoriert und deswegen ist eine Euphorie da, die sehr, sehr gut ist, aber die natürlich auch irgendwo besonderen Druck auch beinhaltet. Aber wer hier auf Schalke mit Druck nicht umgehen kann, der ist auch fehl am Platz und ich versuche der Mannschaft so viel Druck, wie es möglich ist, zu nehmen.
Sie waren gerade im Trainingslager in Mittersill. Im Vergleich zum anderen Verein, Hertha BSC, ging es da sehr ruhig zu. Und hier auf Schalke sagt man, dass da eigentlich im Trainingslager der Geist entstehen muss, um eine gute Saison zu spielen und das zu überstehen, wenn es da richtig läuft. Sind Sie zufrieden, wie es im Trainingslager gelaufen ist?
Ja, zum einen ist im Trainingslager immer darum, um neue Spieler bestmöglich zu integrieren, dass ich auch die neuen Spieler besser kennenlerne. Es war so, dass wir immer auch mit dem André Hechelmann, der auch ein Riesennetzwerk hat, der die Spieler auch dementsprechend immer wieder oder wir darüber diskutiert haben, welcher Spieler könnte passen, wer ist ja auch finanzierbar. Und dann hat man mit den Spielern nochmal telefoniert und hat FaceTime gemacht, in der heutigen Zeit auch unheimlich wichtig, dass man mal von Angesicht zu Angesicht spricht. Trotzdem lernt man die Spieler dann erst kennen, wenn man tagtäglich zusammen ist und das war unheimlich wichtig. Die Mannschaft hat funktioniert. Wir haben auch mal eine Niederlage kassiert in einem Testspiel, wo man gemerkt hat, boah, der Druck, ja, Testspiele darfst du nicht verlieren. Aber die sind so zusammengewachsen. Wir haben gesagt, wir wollen Mosaikstein für Mosaikstein zusammenfügen. Und im zweiten Testspiel, auch das darf man nicht überbewerten. Das haben wir sehr, sehr gut gestaltet, was unheimlich wichtig ist, vielleicht auch mit einem positiven Gefühl herauszugehen. Auch den ganzen Schweiß, was er vergeuden mussten oder was er investieren mussten, hat dazu beigetragen, dass man mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause gefahren ist.
Im Phrasenmeer ist es immer so, dass wir auch Wegbegleiter vorher kontaktieren, die mit einer Sprachnachricht dann den Gast persönlich nochmal ein bisschen ausquetschen und fragen. Und wir haben natürlich auch mal geschaut, was bei Ihnen so los war, als Sie als Spieler im Trainingslager unterwegs sind. Und da gab es ein paar gute Geschichten, die mittlerweile verjährt sind, damals nicht rausgekommen sind, aber bei Ihren Mitspielern und vor allem bei Ihrem ehemaligen Zimmerkollegen Darius Wosch bis heute unvergessen sind. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hi Thomas, Woschi hier. Thomas, sag mir mal, wie war das mal im Trainingslager? Ich weiß jetzt nicht, ob das in Spanien oder in Deutschland war, mit dem Feuerlöscher. Warst du das oder war das Kürzler, die das Zimmer versaut haben?
Ja, im Endeffekt versaut gar nichts, weil ich weiß nicht, ob da eine Kerze gebrannt hat oder sonstiges. Es war immer so, dass man da eine gute Kameradschaft hatte und Peter Kürzler und Thomas Stickroth ein Zimmer war, Darius Wosch und meine Wenigkeit das andere Zimmer. Da ist schon mal passiert, dass auch mal ein fauler Fisch oder ein Käse dann unter das Bett gelegt wurde, unter die Heizung, das dann nach Tagen dann ein bisschen gemuffelt hat und dann muss man sich revanchieren. Und ich war der Meinung, Tür geht auf und ich habe irgendwie was erkannt, dass da was brennt und habe versucht dann zu löschen und deswegen sah das Zimmer dann etwas weiß aus.
Und der Käse oder der Fisch, die lagen dann bei Ihnen unterm Bett?
Auch das ist schon vorgekommen, dass es bei uns dann war und das, wie gesagt, wir haben uns immer gegenseitig gebettelt, wir mussten uns dann immer wieder revanchieren und das mit dem Feuerlöscher ist passiert. Zum Glück musste ich nicht sauber machen.
Hohe Kosten entstanden oder?
Nein, das nicht. Ich denke, das war einfach ein Reflex und wie gesagt, bevor wirklich was Schlimmes passiert, dann löscht man natürlich dann auch die Kerze.
Wie hat Klaus Toppmöller damals reagiert?
Ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob noch mehr Dinge aufkommen.
Sie können ruhig erzählen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Zeit mitgebracht.
Ja, also ich kann dann auch, ich weiß nicht, ob das dasselbe Trainingslager war. Das waren eigentlich alles die Anfangszeiten und war als Spieler war es dann so, dass man nicht unbedingt vor die Tür durfte nachts. Wir haben es dann trotzdem gemacht. Zu der Zeit, denke ich mal, ging das auch noch und waren dann mit 10, 12 Leuten unterwegs, kamen dann zurück. Dann hat es halt geregnet gehabt. Wir haben das Fenster, war offen vom Flur, sind über die Fenster oder über das Fenster reingeklettert und man hat dann am nächsten Tag, wo man die Tür aufgemacht hat, gesehen, Fensterbank, Fußspuren in die einzelnen Zimmer und das ist dem Trainer mit Sicherheit auch aufgefallen. Dann gab es halt ein etwas intensiveres Training ohne Ansage, ein bisschen Kopfballtraining und im Nachhinein hat er dann auch wirklich gesagt, dass für ihn zu der damaligen Zeit das beste Teambuilding war, um eine Mannschaft, dass die Mannschaft selber funktioniert hat. In der heutigen Zeit ist es natürlich wesentlich schwieriger geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war das für uns das beste Teambuilding und es hat sich auch gezeigt, dass wir eine ganz, ganz tolle Saison gespielt haben.
Haben Sie als Trainer schon mal mitbekommen, dass ein paar Jungs ausbüchsen und haben mal ein Auge zugedrückt?
Also bisher habe ich es noch nicht mitbekommen, weil nochmal in der heutigen Zeit ist es ein bisschen schwieriger durch ganze Social Media mit Fotos, mit das. Das ist extrem geworden, darauf muss ich als Spieler einstellen. Man muss auch sagen, dass das viel, viel athletischer geworden ist. Und wenn du dann halt deinen Schlaf nicht hast, das ist so, dass du es einfach mehr merkst. Die Jungs wissen schon, dass sie sich einfach immer gut auf dem Training fokussieren müssen. Und deswegen ist es jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich irgendwas entdeckt habe.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie jetzt noch eine Geschichte aus dem aktuellen Trainingslager erzählen, die so in die Feuerlöscher-Kategorie geht. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Tag unsere Ruhe und danach auch nochmal einen Tag, wo wir gut von der Geschichte leben können bei Bild.
Im Endeffekt ist eigentlich im Trainingslager nichts vorgefallen, muss ich sagen. Also, weil es war wirklich eine sehr intensive Arbeit. Das Wetter war dementsprechend auch sehr, sehr heiß. Und als Trainer wird man ein bisschen ruhiger. Man hat eine Vorbildfunktion. Als Spieler bin ich der Vorbildfunktion vielleicht nicht immer gerecht geworden, aber auf dem Platz kann ich behaupten, definitiv. Weil wir haben auch immer gesagt, wer vielleicht mal das eine oder andere Bierchen mehr trinken kann, muss am nächsten Tag marschieren. Mhm. Das war auch immer mein Motto. Und als Spieler war es okay, als Trainer kannst du dir gewisse Dinge nicht mehr erlauben.
Hasan Salihamidžić hat hier im Phrasenmäher mal gesagt, über die Zeit beim FC Bayern, da galt das Gesetz, wer saufen kann, der muss auch laufen können. Das war dann auch in Ihrer Spielerkarriere so?
Ja, definitiv. Könnte ich jetzt hier die nächste Geschichte erzählen aus dem Trainingslager. Da war es dann so, dass wir auch im ersten Jahr ein paar polnische Mannschaftskollegen hatten, weil Darius war ja auch polnischstämmig und wir hatten dann ein 4 gegen 4. Einen Tag vorher haben wir dann selbst sogar mit dem Trainer ein Spiel gemacht, wo es dann immer ging, was zu trinken. Das eine oder andere Getränk war dann anscheinend ein bisschen schlecht und mir war es dann auch, ging es nicht ganz so gut. Aber am nächsten Tag war beim 4 gegen 4. Ja, da wolltest du dieses Turnier unbedingt gewinnen und das ist uns auch gelungen, auch wenn ich danach mit Sicherheit einen längeren Mittagsschlaf hatte.
Was war das schlechte Getränk, was schon umgekippt war?
Boah, ich weiß gar nicht mehr, das war vieles durcheinander. Es war, wie gesagt, Trainer war dabei. Ja, das war ein tolles Spiel, was wir gespielt haben. Aber es war dann doch so, dass irgendwas nicht ganz so optimal gelaufen ist.
Klaus Toppmöller hat damals Darius Wosch immer angewiesen, er soll nur keine Cola trinken, wenn, dann Schuss Whisky rein, weil das den Zucker auffrisst. So hat das ihm immer so ein bisschen durchgehen lassen.
Nein, das war nicht Klaus Toppmöller, sondern Peter Neurohrer.
Ach, Peter Neurohrer.
Ja, und er hat auch gesagt, dass wenn man die Cola nur so trinkt, dann war das Getränk auch etwas teurer für die Mannschaftskasse. Und das andere war in Ordnung.
Haben Sie gerne Cola unter Peter Neurohrer getrunken, die nichts gekostet hat für die Mannschaftskasse?
Ja, die wurde dann im Zimmer getrunken, weil auch damals Darius Wosch, wir hatten immer so ein bisschen einen Trieb nach Cola, muss man ehrlich sagen, weil es auch ganz gut war. Und
Sie trinken heute Coke Zero, steht hier auf dem Tisch. Ich habe noch eine andere, nach einer kurzen Nacht mit Baby, muss ich noch ein bisschen hochfahren. Sie sind schon voll da.
Ein bisschen was ist geblieben, außer dass das jetzt ein bisschen mehr Süßstoff ist statt Zucker. Aber ja, das ist ein Getränk, wo einfach schmeckt und deswegen habe ich ab und zu mal noch den Drang nach einer Cola Zero, ja.
Wie ist das heute, wenn Sie sagen, so jetzt genehmige ich mir mal einen Schluck, setze mich mal aufs Sofa und atme einmal aus. Was trinken Sie dann?
Ist verschieden, es kommt drauf an. Also ich habe ja gesagt, im Sommer schmeckt man einen Radler oder mal ein Bierchen. Ich habe früher ja mal gerne Weizenbier getrunken, also wirklich alles im Maße. Das ist auch so, dass man sagt, Mensch, das gönnt man sich dementsprechend auch mal. Kommt auch in der Woche ganz, ganz selten vor. Keine Ahnung, ob das im Monat jetzt einmal oder zweimal was ist, aber kann auch mal sein, dass ich auch mal einen Wein trinke mit meiner Frau. Auch da habe ich mich ein bisschen... War früher nie Weindringer, obwohl ich aus einer Weingegend komme. Und auch da schmeckt es, aber ich denke mal, es ist meistens auch ein bisschen jahreszeitabhängig. Aber so eine Weinscholle geht auch im Sommer mal.
Hier auf Schalke heißt es, dass man kaum noch erkennt, dass Sie aus Baden-Württemberg eigentlich kommen. Nur noch, wenn Sie Guten Morgen sagen. Wie klingt das?
Das weiß ich nicht. Also bei mir ist ja alles so ein bisschen gemischt. Wurde ja immer gesagt, ja, ich bin Hesse und das, aber ich bin Badenser und das werde ich auch immer bleiben. Das ist meine Heimat. Ruhrgebiet hat mich geprägt, mein halbes Leben hier verbracht. Staatsbürgerschaft Ruhrgebiet habe ich angenommen, habe ich bekommen. Ich fühle mich total wohl und deswegen ist alles so ein bisschen gemischt, hessisch, baden-württembergisch. Jedes Dorf hat auch einen anderen Dialekt gehabt und wenn ich da ab und zu mal noch bin, bei meinem Vater oder meine Schwester besuche, dann ist es schon noch lustig, wie die Leute da sprechen und dann denkst du dir, oh, so hast du auch mal geredet und ja, es hat sich alles ein bisschen vermischt.
Wir sind schon volle Kanone drin im Phrasenmäher und ich habe Ihnen einen wichtigen Bestandteil noch gar nicht vorgestellt und das ist... Diese Hupe aus dem 1-Euro-Laden, die können Sie zweimal pro Folge benutzen, immer wenn Sie auf eine Antwort keine Lust haben. Ich bin so nach den ersten Minuten schon hoffnungsfroh, dass wir die Hupe gleich wieder beerdigen können, weil die Offenheit jetzt schon ansteckend und begeistert ist. Ich darf die Hupe auch benutzen, wenn mir eine Antwort nicht reicht und ich nochmal ein bisschen nachbohren möchte. Ich bin aber meistens gnädig und ich verspreche Ihnen, dass wenn Sie die Hupe benutzen, springe ich zur nächsten Frage, ohne großartig nachzubohren. Bevor wir gleich richtig loslegen, machen wir noch einen zweiten Klassiker. Was ihr über mich wissen solltet.
Was ihr über mich wissen solltet.
Ja, was soll man wissen? Ja, wir haben ja schon gesagt gehabt, dass ich Baden-Württemberger bin, obwohl ich mein halbes Leben hier verbracht habe. Man hat ja auch in der letzten Zeit ein bisschen festgestellt, dass ich ein bisschen, ja, auch manchmal ein bisschen verrückt bin, auch im vielleicht im gesetzteren Alter, dass ich gerne auf Tattoos stehe, dass ich mir auch Tattoos machen lasse, dass mir es dementsprechend egal ist, was andere denken, weil für mich ist wichtig, ich muss mich wohlfühlen, ich muss gewisse Dinge präsentieren, ich brauche mich nicht verstecken. Und das sind so die Eigenschaften, die ich habe und die ich auch definitiv vertrete.
Über die Tattoos sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Das ist nämlich die perfekte Steilvorlage für einen weiteren Klassiker, da die Tattoo-Geschichte die letzte große Geschichte im Bild war. Und wie immer im Phrasenmäher darf es der Gast uns einmal so richtig besorgen beim Bildbashing.
Das Bildbashing.
Was halten Sie vom Bild?
Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß genau, dass man in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten wird. Wichtig ist für mich auch, ich bin ein Typ, der seine Meinung vertritt und wenn irgendwas nicht passt, dann sage ich das. Und ja, es gab in der Vergangenheit mit Sicherheit das eine oder andere, wo mir persönlich nicht gefallen hat, wie das einseitig berichtet wurde. Aber das sind halt Dinge, die spreche ich an. Und deswegen, ich meine, Bild spricht auch meistens schon mit dem Toten so ungefähr. Also sie sind immer sehr, sehr gut informiert. Für mich ist immer wichtig, dass wenn was in der Zeitung steht, dass ich vielleicht gesagt haben könnte, dass die Mannschaft oder wenn es vielleicht auch mal einzelne Spieler betrifft, dass die im Vorfeld definitiv informiert sind und nie was lesen oder ich zumindest auch da in die Augen schauen kann und kann sagen, pass mal auf, das habe ich nicht so gesagt und das ist mir ganz wichtig und ich denke, wenn man fair miteinander umgeht, dann habe ich auch damit kein Problem.
Ich glaube, da haben wir viel, was uns verbindet. Die Ehrlichkeit, die Offenheit, das gerade raus, auch mal das Anecken. Ja, manchmal auch übers Ziel hinausschießen. Ne? Wir nehmen ja nicht für uns in Anspruch, immer alles richtig zu machen, aber das ist eigentlich die Idealsituation. Ich bin jetzt seit 20 Jahren auch Sportreporter. Wenn man dann mit Protagonisten, Trainern, Spielern zusammenarbeitet, wo man offenes Visier hat, sich die Meinung auch mal geigen kann, um dann wieder weiter zu marschieren. Das ist auch für einen Reporter immer der Idealzustand.
Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Es ist schon klar, dass ihr auch darauf angewiesen seid, Dinge zu verkaufen. Ich bleibe auch dabei, Negativschlagzeilen sich auch immer besser verkaufen. Wichtig ist trotzdem, dass man, wenn es mich betrifft, nochmal mir passt was nicht, dann werde ich immer meine Meinung zu äußern. Da lasse ich mich nicht verbiegen. Und ich habe in der letzten Zeit und in den letzten Monaten sehr, sehr viel gelernt und werde trotzdem weiter versuchen, offen mit allen Dingen umzugehen.
Die letzte Geschichte haben Sie angesprochen. Die Schlagzeile war: Thomas Reis 49, neues Riesentattoo. Sie sitzen mir hier gegenüber im T-Shirt vom FC Schalke. Es ist der König Fußball drauf zu sehen und der Slogan FC Schalke und man erkennt den Arm. Sie sind aus dem Sommerurlaub zurückgekommen und der rechte Arm ist jetzt, glaube ich, vollendet. Klären Sie einmal eben kurz die Hörer auf. Als erstes sehe ich einen Leuchtturm. Es ist sehr maritim insgesamt. Wofür steht der?
Ja, und im Endeffekt, wenn man jetzt alle Symbole durchgeht, hat er ein bisschen was mit Schifffahrt zu tun, obwohl ich jetzt nicht ein Segler bin oder sonstiges. Ich hatte ein Tattoo auf der Brust, was mir dann irgendwann nicht mehr gefallen hat, weil es in Farben war. Und dann hat man, habe ich mit meiner Tätowiererin auch gesprochen, habe gesagt, Mensch, was könnte man da machen, was für ein Cover-up? Und so kam das dann, dass man gesagt hat, ja, ein Kompass und das würde super passen. Und habe ich gesagt, okay, das könnte dann aber reichen. Und dann sage ich, Mensch, so Oberarm wäre schon noch gut. Und dann kam das nächste Motiv und dann sollte auch passend sein. Und so kam das dann so, dass ich gesagt habe, so wie ich am Anfang gedacht habe, nach außen, ja, boah, willst du es eben recht machen? Eigentlich Stellen, wo du verdecken kannst. Und irgendwann habe ich gesagt, nee. Manchmal muss man auch ein bisschen provozieren, in Anführungszeichen, aber ich provoziere nicht, weil ich da irgendjemandem gefallen will, sondern mir gefällt das. Und deswegen habe ich die einzelnen Symbole gewählt. Und wenn man dann, also erstmal ohne Hintergedanken, und wenn man dann halt auch gelesen hat, für was die stehen könnten, sage ich, Mensch, da findest du dich irgendwo wieder. Und da fragt man sich, warum hat man dann diese Symbole gemacht, obwohl man es gar nicht gewusst hat? Und es steht halt einfach, gewisse Dinge sollen einfach Sicherheit geben, dass man immer wieder zurückfindet, dass man weiß, wo man herkommt. So habe ich halt die Symbole sind dann so gewählt und deuten halt immer darauf hin. Und ja, das ist so ein bisschen auch mein Motto oder mein Credo oder zumindest mein Leben, dass ich weiß, woher ich komme. Ich komme aus normalen Verhältnissen, ich muss mir alles selber arbeiten. Ich war mit Sicherheit nicht der größte Techniker im Fußball und mit harter Arbeit, auch mit meinem Spruch, die Ziele so hochzustecken und nicht aufhören, bis man es erreicht hat. Und das passt einfach zu mir. Und so habe ich bisher als Spieler vielleicht gelebt und versuche ich auch als Trainer voranzugehen und meine Ziele zu erreichen.
Was hatten Sie vorher auf der Brust, was Ihnen nicht mehr gefallen hat?
Ja, das war so ein bisschen ein Indianerschmuck mit Federn. Und da waren die Namen auch meiner Kinder drin. Also wir haben jetzt nicht wegen der Kinder, also die Buchstaben sind trotzdem weiterhin verewigt. Ich habe meine zweite Frau ist auch verewigt auf meinem Körper und ich finde das gut. Mir gefällt das einfach und die Kinder werden immer ein Teil von mir sein. Und deswegen wollte ich auch das auch weiterhin behalten. Nur das Motiv an sich, habe ich gesagt, war noch Farbe und alles und war ein bisschen verblasst. Ich sagte, nee, da muss irgendwas Neues her und so ab und zu mal ist schon verrückt, wenn man sich eigentlich hinsetzt und 5 Stunden ja, ein bisschen gepiesackt wird, aber wenn man dann sieht, was daraus entstehen kann.
Hat's wehgetan?
Ja, es gab schon Stellen, die unangenehm waren, aber bei mir ist sowieso, dass ich nicht unbedingt schmerzempfindlich bin. Also ich sag mal, ich lass mich lieber tätowieren oder lass mich, blöd gesagt, als Spieler wurde ich auch 8-9 Mal operiert. Ist mir lieber, wenn ich eine Zahn-OP habe. Da fühle ich mich ja beim Tätowierer halt wohl, aber ich denke, dass es jetzt auch erstmal das letzte Tattoo war.
Sie haben das gerade gesagt, Sie haben drei Kinder aus einer ersten Beziehung, drei Mädels, jetzt schon groß. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch eben gesagt, 28, 23, 20.
Genau.
Ihre Frau ist verewigt auf ihrem Körper und es gibt noch jemanden, der da gerne rauf möchte. Den haben wir kurz im Vorspann schon gehört. Ja, bester Kumpel, jetzt vielleicht schon nicht mehr bester Kumpel, Sven Holtrode hat eine Frage.
Servus Thomas, jetzt wo du gerade in den Medien überall mit deinen Tattoos vertreten bist, mich würde brennend interessieren, wann meine Initialen endlich mal auf deinen Körper verewigt werden.
Ja, das hat er mir schon die ganze Zeit vorgeworfen. Ich suche noch eine besondere Stelle, wo er auch hinpasst.
Haben Sie was im Kopf?
Ich habe was im Kopf, aber das ist, glaube ich, nicht spruchreif.
Ich glaube, es wäre im Alltag nicht so häufig zu sehen.
Definitiv nicht. Vielleicht in der Sauna.
Diese Geschichte, die hat tatsächlich einfach genau wie Sie auch die Menschen bewegt und auch Ihre Testspielgegner bewegt. Sie haben gerade im Vorbereitungscamp viele Testspiele gehabt und einer Ihrer Gegenspieler, der auch noch auf dem Platz steht, hat genauer hingeguckt und den hören wir jetzt.
Hallo Thomas, hier ist der Poldi. Ich habe in der Welt gesehen, deine Tattoos. Meine Frage ist, wie hat die Mannschaft so drauf reagiert?
Ja, wie hat die Mannschaft darauf reagiert? Eigentlich gar nicht. Ich denke, sie wissen, dass ich schon ein spezieller Trainer bin, dass ich vielleicht auch ein bisschen crazy bin manchmal. Kam jetzt nichts Negatives. Mittlerweile ist es ja so, dass du fast unnormal bist, wenn du keine hast oder was Besonderes bist, wenn du keine Tattoos
hast. Dann bin ich unnormal, aber ich bin auch so wenig muskulös, dass es sich nicht lohnen würde.
Also deswegen ist es gang und gäbe. Bisher hat noch keiner irgendwas gesagt und sie haben mich mit Tattoos kennengelernt, jetzt sind es ein paar mehr geworden und es soll nicht ausschlaggebend sein, ob die Leistung deswegen drunter leidet oder ob es besser wird.
Ja, Sie haben jetzt mit 49 richtig losgelegt. Gibt es bei Tattoos eine Altersgrenze, wo man sagt, okay, da würde ich es jetzt nicht mehr machen?
Ja, losgelegt habe ich ja im Endeffekt schon früher. Ich habe jetzt nur halt andere Motive gewählt und habe es ein bisschen erweitert und es muss jeder für sich selber entscheiden. Also du wirst, wenn du 100 Leute fragst, werden 50 sagen, ja, finden sie super, 50 sagen, der ist bekloppt. Und deswegen muss man einfach seinen eigenen Weg gehen. Ob ich jetzt 50 bin, 60, irgendwann ist es so, dass man in der Kiste liegt, dann ist eh vorbei. Und deswegen sage ich möchte einfach mein Leben genießen. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und dann muss keinem anderen gefallen. Ich denke, dass es da keine Altersgrenze gibt. Im Moment ist es noch so, dass der Arm noch in Ordnung ist, dass die Falten sich noch in Grenzen halten und dass das Schiff nicht am Untergehen ist, sondern noch normal da ist. Und was später mal ist, das wird man dann sehen. Aber ich denke, dass es da keine Altersbegrenzung gibt.
Es gibt ja viele Spieler auch, die Tattoos haben. Also es ist ja fast die Minderheit, die keine mehr haben. Auf Schalke ist es so, Ralf Fährmann hat eine Riesenuhr mit 1904. Würden Sie sich ein Aufstiegstattoo stechen lassen, wenn Sie es packen?
Nein, das würde ich nicht machen. Ich würde den Aufstieg definitiv genießen. Das wäre ein zweiter Aufstieg, den ich als Trainer erreichen würde mit einer Mannschaft von mir. Tattoos, wie gesagt, ich habe genügend und würde kein weiteres Tattoo jetzt dazu nehmen, obwohl es ein toller Erfolg wäre.
Gibt es ein No-Go, was Sie sich auf gar keinen Fall tätowieren lassen würden?
Ja, zumindest gibt es Stellen, wo ich mir definitiv nicht tätowieren lassen würde. Ja, also alles, was im Gesichtsbereich ist, Halsbereich, das wäre nicht mein Ding. Ich sag mal, wer ordentliche Waden hat, kann sich noch die Wade tätowieren lassen. Mhm. Aber das sind so No-Gos und gerade Stellen, die ich nicht unbedingt bevorzugen würde. Aber auch das muss jeder selber für sich entscheiden, was für ihn richtig ist. Aber sonst, ja, mit Sicherheit gibt es Motive, wo man jetzt sagt, ich glaube nicht, dass ich noch eine junge Frau drauf tätowieren lassen muss, wie früher vielleicht die Seefahrer oder sonstiges. Mhm. Ich bin mit meinen Tattoos zufrieden.
In welcher Fußball-WhatsApp-Gruppe oder in welcher WhatsApp-Gruppe, in der Sie unterwegs sind, war das am meisten Thema? Sind Sie noch mit Trainerkollegen vom Trainerlehrgang? Gibt es das noch? Tauscht man sich da nochmal aus? Reisi, was hast du da gemacht? Fliegen da mal ein paar Nachrichten hin und her?
Also ich bin noch im Fußballlehrer-Chat von damals und das ist ja auch eine schöne Sache, wenn man überlegt, wie lange das jetzt her ist und trotzdem hat man noch den Kontakt, wenn einer Geburtstag hat, aber da war das mit Sicherheit auch kein Thema. Es kommen immer mal jetzt über Bekannte oder die dann gesagt haben, boah, was ist denn jetzt los, die Arme sind okay, ja, aber du musst jetzt am Waschbärbauch wieder ein bisschen was machen, ja, weil da stand ja auch drin Muskelmann, wo ich sage, ja, von der Oberarme schon, von der anderen Figur muss ich wieder besser dran arbeiten. Da kommen immer mal so ein paar Sprüche, aber auch das gehört einfach dazu und ich sage immer, ich bin ja auch einer, der manchmal eine große Klappe hat, der austeilen kann und wer austeilen kann, der muss auch einstecken.
Die Schalke-Fans haben sich auch geäußert und zwar in den sozialen Medien. Da haben sie den neuen Spitznamen Knacki, sieht aus wie 4 Jahre Knast und arbeitet im Nebenjob als Türsteher. Können Sie damit gut leben?
Komme ich gut mitleben, weil ich sag mal, ich kann auch über mich selber lachen oder über Dinge, die die Leute dann über mich dann sagen. Und solange es sich in Grenzen hält, und ich finde das einfach lustig. Deswegen sage ich ja, jeder hat seine Meinung dazu. Es gibt auch genug Vorurteile. Also ich sag mal, Leute, die mich nicht kennen, werden ja auch ihre Meinung über mich äußern, wo ich dann immer sage, ihr kennt mich ja gar nicht. Aber das ist einfach so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Und nochmal, ich arbeite bei einem tollen Verein, wird nochmal speziell drauf geschaut, weil es halt der Verein einfach riesengroß ist. Aber mit solchen Dingen kann ich unheimlich gut umgehen und find's sehr amüsant.
Wenn man so Fotos von Ihnen sieht, dann sehen Sie oft manchmal erstmal ein bisschen grimmig aus, obwohl Sie es gar nicht sind. Das haben Sie mit Steffen Baumgart gemeinsam. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, aber das erste Foto von Steffen Baumgart als FC-Trainer, das sieht aus, als müsste er in Straflager, weil er einfach gesagt hat, ich kann nicht lachen. Ist das manchmal was, wo Sie darauf angesprochen werden, dass Sie im ersten Moment ein bisschen mehr als Türsteher rüberkommen, als der lockere, herzliche Typ, der Sie dann schnell werden, wenn man Sie mal ein bisschen kennengelernt hat?
Ja, und man sieht ja auch, dass Steffen das sogar ohne Tattoos hinbekommt. Bei mir ist es, ja, ich wird immer gesagt, dass ich ein bisschen grimmig bin. Es ist halt mein Naturell, ist mein Typ. Vielleicht auch, weil ich immer sehr starke Augenbrauen hatte. Und wenn ich dann vielleicht ein bisschen finsterer schaue, dann wirkt es, ja, ich will jetzt nicht sagen einschüchtern, aber kommt vielleicht dann manchmal so rüber. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein lockerer Typ bin, dass ich lustig bin. Aber wenn es gerade bei der Mannschaft, dass ich sehr viel Lockerheit zeigen kann, aber wenn es dann zu viel wird, dann kann ich auch dazwischen hauen. Und ich war als Spieler auch so. Du hast halt versucht, mit einer gewissen Art auch vielleicht den Gegner manchmal zu beeindrucken. Nicht immer mit Härte, sondern vielleicht auch im Vorfeld, dass du sagst, okay, komm, heute zeige ich mal, dass ich jemand bin, und versuchst dann auf den Platz umzusetzen. Und
hilft ein grimmiger Blick als Trainer, reicht manchmal schon, braucht man gar nicht viel sagen.
Ich denke schon, dass es manchmal hilft, weil die Spieler oder meine Spieler, die kennen mich, wissen mich ganz gut einzuschätzen, und denke, dass der eine oder andere auch weiß, wie weit das dann auch mal treiben darf und kann, bevor es eine Klatsche gibt.
Wir sind jetzt ja vor dem ersten Spieltag. Am Freitag geht's los gegen den HSV. Da steht auch ein Trainer in der Coachingzone, der gern mal grimmig guckt und auch sonst mal sich irgendwie munter bewegt und sehr, sehr polarisiert, auch bei den eigenen Fans, Tim Walter, weil er einfach teilweise tobt wie kein anderer. Finden Sie das sympathisch? Gehen Ihnen das manchmal auch auf den Keks, dass man sagt, so, jetzt ein bisschen weniger wäre auch mehr? Oder ist es Ihnen wurscht und Sie lassen ihn einfach dann in seiner Zone machen, was er will?
Ja, ich finde es immer schwierig, andere Leute dann zu beurteilen, weil bei mir ist ja auch so als Trainer, und wir haben ja vorhin oder gerade auch über Steffen Baumgart gesprochen, wir haben ja Fußballlehre zusammen gemacht, auch Steffen ist ja irgendwo positiv verrückt, der seine Art hat, der wahrscheinlich in der Coachingzone mehr läuft wie jeder andere Trainer, und bei Tim Walter ist es halt auch so, er hat seine Art, wie er coacht, wo er sich wohlfühlt, wo er das Gefühl hat, ja auch vor der Mannschaft bestmöglichst sich zu präsentieren, auszustrahlen, und deswegen würde ich nie mehr erlauben, das zu machen. Ich habe auch meine eigene Art, wo vielleicht der eine oder andere sagt, boah, das ist mir too much, und deswegen wir werden uns gegenüberstehen oder zumindest an der Seitenlinie begegnen, und da wird man dann schauen, wie wir beide miteinander auskommen, aber wichtig ist für mich erstmal in erster Linie, dass ich mich um meine Mannschaft kümmere, und dann ist mir eigentlich auch egal, was der gegnerische Kollege dann macht.
Sie haben auch ein Tattoo mit dem Spruch, haben Sie gerade schon gesagt, das ist ein bisschen das Lebensmotto, ne? Set your goals high and do not stop until you get there, also such dir die höchsten Ziele, hohe Ziele, und stoppe nicht, bevor du sie erreicht hast. Was haben Sie sich für Ziele gesetzt mit dem FC Schalke in dieser Saison?
Ich habe ja bewusst auch gesagt, und ich mag ja auch gewissen Druck. Ich meine, als ich hier angefangen habe, war der Druck da, die Liga zu halten, oder dass es fast aussichtslos erscheint oder war. Mhm. Und wir haben es zumindest, auch wenn es dann letztendlich der Abstieg war, bis zum Schluss offen gehalten, und da hat auch keiner mehr dran geglaubt. Und wir haben leider unser Ziel haben wir nicht erreicht. Und das hat unheimlich weh. Und das bin ich auch so, dass ich das auch mit auf meine Kappe nehme, weil ich es gerne erreicht hätte. Man hat gesehen, dass das was entstanden ist und dass wir eine Chance bekommen, mit einer Euphorie in die Saison zu starten. Jetzt ist es so, dass es ja nicht ganz einfach wird. Ich habe gesagt, als Schalke 04, bei allem Respekt vor allen anderen Mannschaften, kannst du nicht sagen, wir werden mal schauen. Das funktioniert nicht. Ich weiß, wenn ich sage, wir wollen aufsteigen und die ersten Spiele laufen vielleicht nicht so, muss man das definitiv aushalten. Ich kann alles aushalten. Wichtig ist, was am 34. Spieltag bei rumkommt, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte mit Schalke 04 definitiv in die erste Liga zurückkehren. Und das ist mein Ziel, das ist das Ziel der Mannschaft, aber es wird kein Selbstläufer, ist auch klar.
Worauf wird es ankommen, dieses Ziel zu erreichen?
Dass man die Ruhe ausstrahlt, dass man die Ruhe bewahrt. Wird selten eine Saison geben, wo alles perfekt läuft, vom ersten Spieltag bis zum letzten. Es werden immer wieder, ja, ich sag mal, Steine in den Weg gelegt werden, die man sich vielleicht auch selber in den Weg legt, weil man nicht so erfolgreich spielt. Trotzdem muss man immer dran glauben. Man muss auch Schwächephasen, die man in der Saison im Normalfall immer mal wieder hat, man muss sie überstehen und muss zusammenhalten. Und wenn wir das hinbekommen mit der Euphorie, mit unserem Stadion, mit unseren Fans, haben wir auf jeden Fall eine realistische und Riesenmöglichkeit, in die Liga 1 zurückzukehren.
Was sind die Werte, die Sie sehen wollen von Ihren Spielern, um die Ziele zu erreichen?
Ja, definitiv Einsatzwille, Begeisterung, ja, Mut gehört immer dazu. Ja, ich spreche immer gar nicht von Angst, weil Angst hemmt. Und wenn ich Angst im Kopf habe, kann ich nicht mutig sein. Und man muss alles auf den Platz investieren, man muss alles geben, man muss alles versuchen. Und dann ist es manchmal so, dass es vielleicht Tage gibt, wo man sagt, okay, der Gegner war aus irgendwelchen Gründen besser. Da muss man auch Respekt zollen. Wichtig ist, dass man keinen Gegner unterschätzt, dass man vor jedem Gegner Respekt hat, aber auch selber dafür sorgt, dass der Gegner dann auch nach dem Spiel oder zumindest auch vor dem Spiel, während dem Spiel, Respekt bekommt. Und das sind die Dinge, die ich definitiv einfordere und dass man nie aufgeben darf.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Sie haben in Frankfurt unter Klaus Toppmöller gespielt. Der hat mal eine sehr besondere Ansprache vor dem ersten Spieltag gemacht, als er sich das Ziel gesetzt hatte, deutscher Meister zu werden. Waren Sie da dabei und was hat er gemacht?
Also ich war damals nicht dabei, weil auch da war ich noch ein bisschen grün in den Ohren. Durften auch immer nur 16 Spieler in den Kader und in Frankfurt war es so, dass man da eine fantastische Mannschaft hatte, wo man als junger Spieler sehr schwer war, dran zu kommen. Man hat dann davon gehört, dass die Meisterschale rumgegangen ist. Er hat auch den Adler mit in die Mannschaftssitzung genommen. Das waren einfach Dinge, die man dann gehört hat. Und das fand ich schon begeisternd. Und die Mannschaft hat am Anfang ja auch performt ohne Ende. Hat dann, glaube ich, auch einen Saisonauftakt-Rekord geschafft. Und das waren so Dinge. Und Klaus Toppmöller habe ich viel gelernt, auch als Spieler. Hat mich ja dann auch nach Bochum geholt, obwohl ich bei ihm in Frankfurt weniger gespielt habe. Und er war als Trainer, war er fast noch wie als Spieler, war verrückt. Wir haben sehr oft Kreis gespielt und er war schlimmer wie jeder andere. Und das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt und seine Art, wie er gecoacht hat, wie er gegenüber den Spielern aufgetreten ist, hat man dann ja auch teilweise dann auch mitgenommen in seine aktive und jetzt aktive Trainerkarriere.
Sie haben eine ganz besondere Begegnung mit Klaus Toppmöller mal gehabt und er erinnert sich da auch noch sehr gut dran. Wir hören mal rein.
Ja, hallo Thomas, Klaus Toppmöller am Apparat. Ich wollte dir mal eine Frage stellen. Und zwar, hast du auch schon mal in der Halbzeitpause einem Spieler eine Geldstrafe gegeben? Du kannst dich ja sehr gut noch daran erinnern, oder?
Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
Erzählen Sie mal, was war da los?
Ich meine, damals war mir per Sie, also oder er, war als Trainer immer der Chef. Er hat immer gesagt, wir müssen positiv auf dem Platz sein. Das, was ich auch von meiner Mannschaft fordere. Wir müssen positiv sein und wir müssen uns unterstützen, das und das. Und dann war halt das Spiel in Frankfurt. Da war es dann so, dass wir ja nicht so gut gespielt haben. Auch ein paar Fehlpässe und das. Und da hat, draußen ist halt rum, wie böse gesagt, wie ein HB-Männchen, der mögt mir das verzeihen. Und hat dann rumgebrüllt und das. Und da habe ich halt einfach nur rausgeschrien. Und was man auch nicht macht, das verlange ich von meinen Spielern ja auch. Damals auch so ein bisschen, ich meine sogar ein bisschen abgewunken, habe gesagt, ah, das ist positiv. Und ja, in der Halbzeit war es dann so, dass ihm das nicht so gefallen hat, was auch zu Recht war, weil man das nicht macht. Und habe dann eine Geldstrafe bekommen.
Wie hoch?
War D-Mark-Zeiten noch, war schon im vierstelligen Bereich. Also es tat schon ein bisschen weh. Nochmal, von der Sache her war es...
Eher so 1.000 Mark oder eher
ja,
so 8.000?
War im Unterbereich, ja.
Ja, ja.
Und trotzdem war das damals viel, viel Geld. Und dann habe ich gesagt, hat er recht. Also ich akzeptiere das auch. Ich habe gesagt, dass man das nicht machen darf. Habe ich gesagt, nur ich akzeptiere nicht. Oder ich habe gesagt, wo ich mich dagegen wehre, ist einfach, was er gesagt hat. Ja, dass mit dem, weil wir positiv sein sollen, er war halt nicht positiv, habe ich gesagt, das sehe ich halt nicht ein. Habe ich gesagt, die Geldstrafe sehe ich ein, das Abwinken und sowas geht nicht. Aber es kam ja für mich dann letztendlich noch schlimmer. Wir haben, glaube ich, eine Woche vorher haben wir gegen meinen jetzigen Arbeitgeber Schalke 04 gespielt. Da habe ich einen Elfmeter geschossen, obwohl ich gar nicht eingeteilt war. Eine Woche später in Frankfurt war dann dieses Spiel. Da war ich eingeteilt als Elfmeter und habe noch den Elfmeter verschossen. Wir verlieren 1-0. Also war das ein gebrauchter Tag. Aber deswegen, was ich vorhin gesagt habe, was ich ihm hoch anrechne, ist, dass ich am nächsten Spiel wieder gespielt habe. Also er war da nicht nachtragend. Er hat gesagt, okay, die Dinge passieren. Aber wenn die Leistung im Training gestimmt hat, dann wusste er, er konnte sich auf mich verlassen. Und das... Deswegen sage ich, ja, ist das passiert, aber ich habe meinem Spiel noch keine Geldstrafe gegeben.
Noch nicht. War mal jemand nah dran?
Nein, also ich finde so Geldstrafen, es kann ja sein, dass er im nächsten Spiel dann mal nicht spielt, aber dann, weil die Leistung, ich meine, ich habe auch schon Spieler in der ersten Halbzeit ausgewechselt, aber nicht um den Spieler bloßzustellen, sondern weil geht es immer um im Sinne der Mannschaft. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht schön für einen Spieler. Man muss es dann versuchen, dann bestmöglich zu erklären. Und ich weiß, dass medial dann vielleicht auf den Spieler manchmal dann, ja, das hat der Trainer ihn vor der Halbzeit ausgewechselt, aber es gibt manchmal Situationen, wo man sagt, da muss man die Mannschaft schützen, da muss man den Spieler schützen. Und deswegen wechsle ich vielleicht eher mal vor der Halbzeit aus, wie jetzt jemand eine Geldstrafe zu geben.
Sie haben ja die Zweitliga-Felge, einige nennen sie auch Schale, als Bochum-Trainer schon geholt. Der FC Schalke hat sie auch geholt vor 2 Jahren beim Aufstieg. Würden Sie sowas hier am ersten Spieltag, vor dem ersten Spieltag auch mit in die Kabine nehmen und sagen, Jungs, darum geht's und jetzt 34 Mal auf gut Deutsch den Hintern aufreißen, dass wir das erreichen? Oder wäre Ihnen das too much, um eine besondere Ansprache zu machen?
Na, für mich wäre es too much. Ich denke, wir haben eigentlich einen ganz guten Mix auch in der Mannschaft. Es sind einige Spieler oder viele Spieler dabei, die das schon mal hier erlebt haben. Und ich denke, dass es fast noch wichtiger ist, dass diese Spieler erzählen können, was hier passiert ist nach dem Aufstieg, welche Euphorie und wie die Mannschaft gefeiert wurde und was für ein Fest das dann war. Und das sollte Motivation genug sein, dass man das wieder erreicht. Ich habe es nur gehört. Ich habe es in Bochum miterlebt, da war es ein bisschen anders. Aber nur aufgrund, weil Corona war. Wir sind mehr oder weniger alleine aufgestiegen, haben nur das Drumherum, weil die Leute dann auch gesagt haben, ist uns völlig egal. Sie waren dann ums Stadion drumherum. Deswegen konnte man diese Euphorie damals nicht mitnehmen. Wir haben es dann durch den Klassenerhalt, ein Jahr später konnte man merken, boah, was man eigentlich verpasst hat. Und hier ist es ganz anders gewesen. Und deswegen werden diese Spieler definitiv, auch wenn es die Zeugwart oder das ganze Staff-Team, also es sind ja viele dabei, die es miterlebt haben, werden mit Sicherheit auch den neuen Spielern sagen, was dann hier um das Stadion los wäre und um diesen Verein.
Ich würde gern einmal noch bei Ihren Trainern bleiben. Sie haben nämlich viele wirklich sehr große Trainer gehabt, die auch für klare Kante standen und auch mal durchgegriffen haben und auch mal knüppelhart waren. Und einen davon hören wir jetzt. Haben Sie eine Idee, was sein kann, wenn Sie an einen harten Trainer denken? Nicht, dass Sie gleich zusammenzucken, weil der Schleifer wieder im Ohr ist.
Nein, harte Trainer. Also ich meine, ich hatte Ernst Mittendorf, wo wir auch eine besondere Beziehung zueinander hatten. In Bochum hat es nicht so funktioniert mit zwischen uns beiden und er hat mich ja damals nochmal nach Augsburg geholt. Und da war die Vorbereitung mit Sicherheit etwas andere wie meine.
Ernst Mittendorf ist es nicht, aber ein anderer Schleifer. Wir hören mal rein.
Liebe Thomas, kannst du auch mit deinen Spielen so sprechen, wie ich auch mit euch gesprochen habe damals? Thomas, viel Spaß im Podcast und ich wünsche dir von ganzem Herzen Aufstieg. Dein Freund Steppi.
Nein, das zeigt ja auch, dass ich als Spieler, ich habe immer gesagt, dass ich kein einfacher Spieler war, aber wenn dann ehemalige Trainer, die auch mit mir gearbeitet haben, immer noch Kontakte zu mir halten und sich freuen, wenn ich als Trainer Erfolg habe, ist natürlich unheimlich schön. Steppi war eine Koryphäe in Frankfurt, als er angefangen hat. Ich kriege den Dialekt von ihm definitiv nicht hin.
Ich auch
nicht.
Auch,
ja, sein ausländischer Dialekt, das war einfach zu dem Zeitpunkt, war super. Für mich nicht ganz einfach. Also ich habe schon ein paar Schläge immer auf den Oberarm bekommen.
Schläge auf den Oberarm?
Ja, als junger Spieler war das so, wenn du halt irgendwas, standst du da und er stand neben dir und dann hast du ihn angeschaut, dann hat er dir erstmal eine, also nicht reingehauen, sondern auf den Arm gehauen, aber volles Rohr. Und dann, ja, dann habe ich, wie es in der Bibel auch steht, die andere Seite hingehalten. Und das hat, denke ich mal, dann auch gefallen. Habe ich gesagt, hier, kannst du nochmal draufhauen. Das Einzige, wo ja, hängen geblieben ist, war als A-Jugendspieler. Charlie Körbel war ja dann im zweiten A-Jugend mein Trainer. Hat mich dann gefördert und hat gesagt, okay, der muss einfach mal oben mittrainieren dürfen. Hat mit Steppi dann gesprochen. Und ja, im zweiten Training hat er mich dann übelst beschimpft mit seinem Dialekt, sehr laut. Als faules Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt
Schwein?
Ja.
Würde ich jetzt mal ergänzen oder noch?
Ja, kann jeder so interpretieren, wie er möchte.
Oh, es war noch schlimmer.
Das hat auf jeden Fall gereicht und hat halt gesagt, jetzt bist du, meinst du, du darfst hier mittrainieren und bewegst dich nicht mehr und das. Und das war halt Steppi, das hat man akzeptiert. Das war so in der heutigen Zeit. Wenn ich gewisse Dinge machen würde, würde ich wahrscheinlich mit einem grünen Wägelchen abgeholt werden. Und deswegen muss man sich auf die Zeit einlassen. Aber auch Steppi hat mich total geprägt. Und dann, wie gesagt, ich wurde ein bisschen härter, weil ich habe ein paar Schläge abgekonnt. Einfach ein super Mensch und ich bin froh, dass wir heute weiter in Kontakt haben.
Haben Sie schon mal einen Spieler so eine Nackenschelle oder so ein bisschen was verpasst?
Ja, so ein bisschen. Also ist ja so, dass man mal einen Nacken packt oder sonstiges, aber
so wie Oliver Kahn Andy Herzog?
Nicht direkt. Also ich habe jetzt auch nicht den Kung-Fu-Sprung und sowas kriege ich auch nicht mehr hin. Man versucht halt mit den Spielern locker umzugehen, weil ich habe meine Art, aber Natürlich hat man immer Respekt vor den Spielern. Man hat mit erwachsenen Menschen, mit Familienmenschen teilweise zu tun. Da muss man dementsprechend auch, ja, auch Unterschiede machen, wie man vielleicht mal den einen oder anderen anspricht. Das mache ich auch. Aber ich denke, dass man als Trainer, was früher vielleicht gang und gäbe war, kannst du heute nicht mehr machen. Aber mir hat es nicht geschadet und ich bin froh, dass die meisten Trainer nicht negativ über mich reden.
Sie haben im Trainingslager nach einem Testspiel, ich glaube, es war gegen Kopenhagen, nach einer schlechten Halbzeit von Brian Lassmer gesagt, er hatte eine Lederallergie. Das habe ich auch seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Das war auch so eher so, hätte ich noch so in die Topmüller-Zeit verortet. Lederallergie heißt, er kann mit der Kugel nichts anfangen, die ist nur versprungen und war nicht sein Freund, sondern sein Feind. Wie hat er darauf reagiert? Was passiert danach, wenn Sie einmal den Kollegen von Bild oder von der Watz und alle, die dabei waren, sagen, der Junge hat eine Lederallergie?
Genau, und das hätte ich jetzt vorhin, als ich gefragt wurde, was ich von Bild halte. Das sind halt so Dinge, wo ich dann sage, ja, das wird mir manchmal so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich meine, ich habe es ja bei Kollegen erwähnt in einem Interview und dazu stehe ich auch. Ich habe ja, das ist ja auch normal, die Schlagzeile steht, das ist mir schon irgendwo bewusst. Irgendwann steht im Text drin, dass was mit dem Lächeln gesagt hat. Deswegen sage ich, ich habe meine Art, ich bin manchmal ein bisschen verrückt, aber ich finde diese Dinge passen einfach zu mir. Und für den Spieler, ich habe ihn auch gefragt, weil es ist ja ein ausländischer Spieler, der mit Sicherheit nicht alles versteht, und habe gesagt, ob er gelesen hat oder gehört hat, was ich gesagt habe. Sag, ja, die Mannschaft hat ihm das schon
übersetzt.
Und dann ist es mir wichtig, dass man mit dem Spieler spricht. Das ist ja im Endeffekt nicht respektlos gemeint. Ich möchte einfach, das ist meine Art. Ich sage ja auch, ich habe ja auch schon gesagt, Backsteinstoß und sonstiges. Und ja, das so war Peter Neururer im Endeffekt ja auch. Also ich meine, das sind so ein paar Sachen, die Peter genauso was oder ähnlich ausgedrückt hat. Er hat ja auch immer vom Muscheltaucher gesprochen und sonstiges. Das waren halt die Ausdrucksweise, die.
Was war die Lieblingsbeleidigung, die Sie so bekommen haben?
Oh, das weiß ich gar nicht. Also Lederallergie hatte ich jetzt nicht. Ich meine, den rechten hatte ich nur zum Stehen. Ich weiß nicht, ob er dann auch mal Backsteinstoßer oder irgendwas gesagt hat. Aber das sind so Dinge, man muss es auch ein bisschen mit Humor nehmen. Und mir ist es wichtig, dass man mit den Spielern spricht. Der eine oder andere, man muss sich auch erst kennenlernen, hat vielleicht da eher ein Problem mit. Dann ist es mir wichtig, dass der Spieler sagt, oh, das war jetzt nicht so gut. Dann kann ich darauf reagieren. Aber ansonsten werde ich mit Sicherheit mich nicht verbiegen. Und Lederallergie finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir sind dabei, das zu bearbeiten. Und er macht nochmal, ist ein toller Spieler. Er hat damit auch kein Problem und das ist mir wichtig. Und wenn der ein oder andere auch vielleicht von außen dann sagt, oh, das ist, kann man nicht sagen zu dem Spieler. Wichtig ist, wie der Spieler dann zu mir ist. Und wir sind auch gerade dabei, ihm ein paar Tablettchen zu geben, dass die Lederallergie weggeht.
Können Spieler heute noch so viel ab wie Sie damals?
Schwieriger. Deswegen, ich erzähle ja nicht oder auch der Mannschaft nicht gerne von früher, weil früher waren halt gewisse Dinge halt ein bisschen anders, ja. Eines, was ich erzähle, dass mit Sicherheit, ja, ist der Fußball heute athletischer. Dafür war es bei uns härter. Also gerade wenn man sieht, dass die jungen Spieler ja ein bisschen aufgeschlossener, aufmüpfiger sind. Zu unserer Zeit wurde es im Training halt geregelt. Deswegen sage ich, mussten die halt durch eine härtere Schule durch. Sie sind heute besser ausgebildet. Mit Sicherheit gab es bei uns selten, dass ein 17-Jähriger gespielt hat. Heute ist es gang und gäbe, weil die Jungs einfach in der schon viel, viel besser ja, ausgebildet sind, mitbekommen, individueller gefördert werden. Deswegen muss man auch mit der Zeit dann letztendlich mitgehen.
Manuel Riemann, der ja auch eher noch so ein bisschen so für die alte Fußballschule steht, der hat mal im Training im VfL Bochum gesagt, ihr bewegt euch wie Missgeburten. Dann gab es mal kurz ein bisschen Tumult. Wie haben Sie dann als Trainer reagiert? Und finden Sie, das ist im Eifer des Gefechts, ist auch Fußballersprache und Hauptsache man gibt sich hinterher die Hand oder war Ihnen das auch ein Touch too much?
Speziell Manu, ist auch ein spezieller Typ. Ja, Torhüter-Position ist dann nochmal spezieller. Ich habe auch immer gesagt, auch zu meinen Schnappern gesagt, also eigentlich musst du kannst ja nicht normal sein, wenn du dir aus 5 Metern einen Ball auf den Pelz schießen lässt oder ins Gesicht, dann musst du einen an der Klatsche haben. Das sage ich ja auch immer aus Spaß.
Torhüter und Linksaußen. Sie waren der Linksaußen? Hatten Sie auch
einen leichten? Ich habe als Linksaußen angefangen und man wurde, das hat er gesehen, wurde dann ein bisschen ruhiger, weil ich dann linker Verteidiger war in der Bundesliga, weil es für vorne nicht gereicht hat. Aber dann musst du, das waren ja die typischen Positionen, aber Torhüter ist schon mal eine spezielle Position. Und ich meine, sie müssen viel abkönnen, wenn die Mannschaft vorne nicht funktioniert, dann hast du vielleicht mal hinten einen drin. Früher wäre das nie so auf die Goldwaage gelegt worden, in der heutigen Zeit halt schon. Deswegen musst du mit der Wortwahl halt dementsprechend aufpassen, dass man wirklich keinen diskriminiert.
Ist das gerade eine gute Situation auf Schalke, weil sie haben viele sehr gestandene Spieler, die jetzt eigentlich auch die letzte große Aufstiegschance in ihrem Leben haben. Also Ralf Fährmann ist 34, Simon Terodde, der neue Kapitän, ist 35, Polter ist 32. Macht Ihnen das Trainersein ein bisschen einfacher, wenn so eine Jungs in der Kabine sind?
Man kann es so oder so sehen. Natürlich hat man jetzt vielleicht gefühlt von der Historie her, was die Spieler schon erreicht haben oder welche Erfahrungen sie gesammelt haben, auch viele Alpha-Tiere. Auch das gilt es gut zu managen. Deswegen hatte ich immer gesagt, Ich habe ja auch unheimlich Respekt. Sagt jeder, ja, Bayern München oder diese Mannschaft, ja, die haben auch die besten Spieler, da wirst du immer da und da spielen. Dann wirst du halt vor andere Aufgaben gestellt, weil du sehr viele gleichwertige Topstars hast und die musst du ja auch irgendwo handeln. Ich sehe es jetzt im Kleinen, dass man diese Spieler auch handeln muss, weil es ist dann so, die Schwierigkeit, die ich dann sehe oder die Besonderheit ist, hat man ja selber dann irgendwo mitbekommen, man kommt in ein gewisses Alter, hat viel erreicht und jetzt kommen vielleicht junge Spieler, die irgendwann den Rang ablaufen und sich das einzugestehen, das ist natürlich dann auch ganz schön schwer und so versuche ich halt da umzugehen und aber es ist schon irgendwo dankbar, wenn man Spieler hat, gerade hier für Schalke, wo ein besonderer, ja, muss man sagen, ein besonderer Verein ist, besonderer Druck ist, dass die damit hoffentlich gut umgehen können und ja auch die Verantwortung übernehmen und den Jungen helfen, sich möglichst schnell zu integrieren.
Darf man ihnen Widerworte geben vor der Mannschaft?
Auch das ist ein bisschen schwieriger. Also wenn wir zum Beispiel Videoanalyse machen, frage ich immer nach der Meinung, weil mir das unheimlich wichtig ist, weil ich bin kein Alleswisser oder Sonstiges. Ich habe meine Philosophie im Kopf, ich habe meine Art, wie ich Fußball spielen möchte im Kopf und trotzdem muss ich die Mannschaft wohlfühlen. Also beziehe ich die Mannschaft immer wieder mit ein. Ja, genauso wie weil wir jetzt gerade gesprochen haben mit Kapitän, dass Simon Terodde zumindest als vermeintlich Nummer 1 jetzt erstmal in die Saison die Kapitänsbinde tragen wird, wenn er spielt. Ja, das ist auch bei mir so, dass es nicht immer gesagt wird, dass dann der Kapitän spielt, war im letzten Jahr auch. Aber mir ist es dann wichtig, dass auch das wurde aus der Mannschaft, habe ich gesagt, weil es diesen typischen Kapitän für mich hier auf Schalke nicht gibt. Ich möchte die Verantwortung wie im letzten Jahr verteilen, weil Verantwortung muss jeder übernehmen. Und wer die Binde trägt, hat vielleicht in dem Spieler nochmal mehr Verantwortung, aber ja, man sagt ja auch, Schalke ist ja immer so ein bisschen Greiseln, also ist das ja auch irgendwo Greiseln, dass die Verantwortung vielleicht mal der ein oder andere mehr übernimmt. Trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen, weil die Mannschaft das auch wollte, wer als Nummer 1, 2, 3, 4 diese Position begleiten soll, weil nicht, dass man auf dem Spielberichtsbogen dann noch warten muss, nur weil es die Position nicht klar ist.
Und die Reihenfolge ist?
Ja, wir haben entschieden oder ich habe entschieden dann, dass Simon letztendlich die Nummer 1 ist, wenn er spielen sollte. Dann ist es Marcin Kaminski, dann kommt Dominik Drexler und dann Ralf Fährmann. Das waren die vier, die aus der Mannschaft bestimmt wurden, was mir wichtig war, weil ich das von der Mannschaft hören wollte, weil wir wollen als Einheit fungieren, wollen, wie gesagt, diesen Druck, Verantwortung verteilen und die Mannschaft fühlt sich mit diesen Personen gut aufgehoben und ich habe nur dann für mich klargestellt, welche Position ich will. Man hätte jeden Einzelnen auch als Nummer 1 setzen können. Bezüglich Torwart habe ich gesagt, wenn ich den Torwart, geht nur als Nummer 1 oder Nummer 4, weil ich mit Sicherheit meine Meinung zu habe zu einem Torwart, der andere Aufgaben hat mental im Spiel. Und da war es für mich klar, dass ich die drei, also entweder drei Feldspieler als erstes plus den Torwart oder den Torwart und drei Feldspieler hinten dran.
Die Fans interessiert hier natürlich am Ende genau das Gleiche wie sie auch, nämlich ob sie aufsteigen oder nicht. Wir haben eine riesen Facebook-Community beim Phrasenmäher und sammeln auch immer wieder mal Fragen von Fans ein, auch gerade wenn wir auf dem Weg zum Termin sind. Und wir haben eine Frage eines jungen Fans mitgebracht von Tasch, der 14 Jahre alt ist.
Hallo Trainer, ich bin der Tasch, ich bin 14 Jahre alt und ich würde gerne wissen, wie sehr hat der Abstieg wehgetan und wer, glaubst du, steigt noch auf, außer Schalke natürlich?
Ja, erstmal schöne Grüße zurück. Sehr gute Frage. Natürlich tat der Abstieg unheimlich weh. Wie gesagt, wenn einer gesagt hätte, wir können am letzten Spieltag es noch irgendwie schaffen, wir mussten zwar auch auf andere Plätze gucken, hätte keiner dran geglaubt. Trotzdem, letztendlich ist das Endprodukt der Abstieg. Das ist nie schön, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwo ein bisschen versagt. Jetzt hat man den Abstieg hinter sich gebracht, die neue Saison beginnt. Und es ist schwer zu sagen, wer mit uns aufsteigen wird, weil wir wollen definitiv aufsteigen und das wird ein verdammt...
Wollen oder werden?
Dann sage ich, wir werden aufsteigen. Nochmal, das ist mein Anspruch, aber das wird kein Selbstläufer. Das wird unheimlich schwer, weil es wird Mannschaften geben, die auch dieses, logischerweise dieses selbe Ziel verfolgen. Ja, HSV probiert schon seit, ich glaube jetzt 6 Jahre. Man sieht, wie schwer es ist. Dann bist du Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Nürnberg, also alles Traditionsvereine, die mit Sicherheit in die erste Liga wieder wollen. Dann wird es Überraschungen geben und es ist schwer zu sagen. Also wir werden aufsteigen, das ist das große Ziel. Und wer uns dann folgen wird, hat es auch absolut verdient.
Wie verfolgen Sie, was bei Hertha passiert ist? Die haben Sie jetzt gerade nicht genannt, auch ein Riesenclub. Sie hätten auch noch mehr nennen können.
Genau, also habe ich jetzt auch vergessen.
Genau, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Aber Hertha hat ja mit Marius Gersbeck, der aus dem Trainingslager ausgebüxt ist, dann kam es mitten in der Nacht zu einer Schlägerei, wurde von der Polizei abgeholt. Wie verfolgen Sie das als Trainer eines großen Konkurrenten? Was haben Sie da gedacht, als Sie das gelesen haben?
Das ist ja das, wo ich, wenn ich das nochmal auf Freunde zurückkomme, wie meine Zeit war, dass wir auch mal aus dem Trainingslager ausgebüxt sind. Deswegen sage ich, haben sich die Zeiten halt verändert und du musst als Spieler bist du einfach ja viel mehr im Fokus.
Sie haben aber im Gegensatz zu Marius Gersbeck nicht jemanden ins Krankenhaus und bewusstlos geprügelt und einen Zahn ausgeschlagen.
Ich war ja nicht dabei, warum, weshalb das so entstanden ist. Auch da muss der Spieler im Endeffekt selber die Konsequenz logischerweise dann tragen und muss ich dann irgendwo rechtfertigen. Deswegen steht es mir gar nicht zu, da mich zu äußern. Deswegen versuche ich nur meinen Spielern immer zu sagen, dass man einfach vorsichtig sein muss in allen Dingen, ob man es medial, was für Aussagen man tätigt, das kommt immer wieder zurück. Und ich denke, für Hertha BSC, wenn ich das als Außenstehender beurteilen darf, ist es mit Sicherheit keine schöne Situation. Sie haben sich das auch anders vorgestellt, weil gerade mit diesem Torwart, denke ich, auch als Nummer 1 geholt wurde. Jetzt ist diese Schwierigkeit aufgetreten. Sie werden das für sich handeln und trotzdem habe ich genug mit meiner Mannschaft zu tun. Und es zeigt aber, wie schnell man auch in vielleicht ein negatives Licht gerückt werden kann.
Sind Sie froh, dass Hertha das neue Schalke ist?
Ob das neue Schalke ist, wird man dann schauen. Sie haben einen Trainer, der auch schon als Spieler viel erreicht hat, der Hertha auch schon zu Erfolgen geführt hat. Und er wird dafür sorgen oder versuchen zu sorgen, dass Hertha einen ähnlichen Weg gehen möchte wie wir. Und ob das jetzt das neue Schalke ist, wie gesagt, ich konzentriere mich auf meine Mannschaft, auf meinen Verein und damit habe ich auch genug zu tun.
Ich habe mich ein bisschen konzentriert auf die zweite Liga. Und es ist so, die zweite Liga hat mehr Einwohner als die Bundesliga. Also wenn man die Städte zusammenrechnet, sind die Städte in der zweiten Liga größer. Daher mehr Einwohner als die Bundesliga. Und die Vereine in der zweiten Liga haben mehr Tradition als die Bundesligisten. Wenn man die mal zusammenrechnet, wie lange es die Vereine gibt, gibt es die Zweitligisten 188 Jahre länger. Das ist bei 18 Clubs eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Es gibt Riesentypen, die in diese Liga gekommen sind. Mit Lars Stindl, der zu Karlsruhe geht, die haben ein neues Stadion gebaut. Halzenberg als Nationalspieler kommt aus Leipzig, geht zu seinem Heimatclub Hannover 96, Fortuna Düsseldorf greift an, St. Pauli hat eine super Rückrunde gespielt. Mit Nürnberg ist irgendwie zu rechnen oder auch wieder nicht, das weiß man ja nie so genau. HSV, haben sie alles gesagt. Wird die zweite Liga geiler als die Bundesliga nächstes Jahr?
Ich wäre lieber in der Bundesliga. Das ist medial nochmal was ganz anderes. Bei allem Respekt, du spielst gegen die Top-Mannschaften, gegen die Top-Spieler in Deutschland, die ja auch teilweise von Europa nach Deutschland kommen, einzelne Spieler. Und das hat medial nochmal ein ganz anderes Interesse. Mit Sicherheit ist es so, dass in der zweiten Liga viele, viele Traditionsvereine sind. Deswegen macht es die zweite Liga irgendwo interessant, dass man gefühlt, ja, auch Bundesligaspieler, wenn man das erste Spiel jetzt sieht, wir spielen beim HSV und es ist gefühlt von den Namen her, von der Tradition her ein Bundesligaspiel. Aber beide Mannschaften sind in der zweiten Liga und dafür gibt es auch Gründe. Trotzdem hast du tolle Stadien und mittlerweile und das ist das, was die Zweitliga irgendwo besonders macht. Und ich sage, jeder Verein, der in der ersten Liga ist, es sind zwei kleine Vereine mit Darmstadt und Heidenheim aufgestiegen. Die haben es absolut verdient. Nach 34 Spieltagen, da gibt es nicht glücklich, unglücklich. Genauso wie wir abgestiegen sind, da gibt es nicht unglücklich, unglücklich, sondern es hat Gründe. Wir müssen schauen, dass wir möglichst wieder zurückkehren, um in der ersten Liga wieder stattzufinden. Weil ich denke auch, dass Schalke 04 in die erste Liga gehört. Weil diese Fanbase und das sehen ja auch andere Vereine, die Auswärtsfans, die Blöcke sind voll, das sind auch Einnahmen und du hast tolle Ambiente. Aber in der zweiten Liga sind schon mit Sicherheit viele Spiele, die bin ich gespannt, wie dann im Endeffekt die Zuschauer dann sein wird. Bei uns ist ja schon fantastisch.
Sie sind ja nicht nur Fußballtrainer, sondern auch Fußballfan. Gucken Sie selbst auch lieber HSV gegen Lautern als Heidenheim gegen Hoffenheim?
In der neuen Saison ja, weil es mein Bereich ist und wir nicht von der ersten Liga. Wir träumen natürlich wieder zurückzukehren. Aber wichtig ist, dass man sich mit der zweiten Liga beschäftigt hat, dass man sich auf die zweite Liga einlässt. Ich denke, das ist vielleicht auch im ersten Jahr für Schalke 04 nach zig Jahren auch schwerer gefallen. Jetzt muss man sich darauf einlassen, dass es so ist. Auch das Umfeld hat es leider irgendwo akzeptiert, aber sie stehen hinter der Mannschaft. Und deswegen schaue ich mir natürlich erstmal lieber diese Spiele an, weil das sind die Gegner, die wir in der Liga haben werden.
Gucken Sie auch lieber zweite Liga als die Nationalmannschaft?
Auch das ist so eine Sache. Ich schätze einen Hansi Flick unheimlich, weil auch wenn ich vielleicht vom Alter her nicht der jüngste Trainer bin, gab es immer mal Situationen, als ich ja vielleicht die erste Riesenklatsche mit Bochum bekommen habe. Auch er hat sich dann sofort gemeldet per WhatsApp und hat einem Mut zugesprochen. Deswegen finde ich das sensationell. Es ist so, dass jeder danach geschrien hat, super gesagt hat, dass er Trainer wird, die ersten Spiele gut waren. Jetzt ist ergebnistechnisch da mal eine Krise drin, aber ich wünsche ihm alles Gute und natürlich verfolgt man die Nationalmannschaft, weil auch man kann aus jedem Spiel irgendwo was ziehen, ob es taktisch ist oder wie reagiert der Trainer auf gewisse Dinge, wie spielen andere Mannschaften, was kann man davon vielleicht ein bisschen kopieren. Da muss man schauen, passt das zur eigenen Mannschaft und deswegen kann ich nur sagen, also ich mag ihn vom Mensch her und hoffe, dass er mit der Nationalmannschaft vollkommen wird.
Ist er der Richtige für die Heim-EM?
Für mich definitiv. Es wird immer mal wieder Krisen geben. Jetzt ist es so, am Anfang war alles euphorisch. Jetzt ist eine kleine Krise, aber er hat es auch bei Bayern bewiesen, dass er mit einer tollen Mannschaft gut umgehen kann. Und Nationalmannschaft sind tolle Spieler. Ich denke, dass die Mannschaft dann im Endeffekt auch selber wurmt, wenn sie vielleicht solche Ergebnisse an den Tag legen. Und die Heim-EM habe ich trotzdem ein gutes Gefühl, dass die Jungs mit dem Trainer Hansi Flick die Kurve kriegen.
Ich bin Holger Czapitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot, Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens, alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
Über einen großen Star in der zweiten Liga haben wir bisher noch nicht gesprochen, nämlich Max Kruse und Paderborn. Max Kruse war auch mal Thema auf Schalke im vergangenen Winter. Wurde er zumindest hier mal diskutiert. Was war da so Ihre Meinung zu?
Nein, es wurden ja viele Spiele mal diskutiert. Und das zeigt ja auch, dass Schalke trotz allem, egal ob Erstligist oder Zweitligist, sehr, sehr interessant ist für Spieler. Max Kruse hat in seiner Karriere bewiesen, was für ein toller Spieler das ist. Und hat auch außerhalb des Sports hat er immer für Schlagzeilen gesorgt. Aber wichtig ist immer, was auf dem Platz rum passiert. Und da ist es mit Sicherheit, hat er da nachgewiesen, gute Leistung zu bringen. Für uns zu dem Zeitpunkt war das aktuell kein Thema, weil wir gesagt haben, diese Position haben wir anderweitig besetzt. Und deswegen wurde es vielleicht mal öffentlich so dargestellt. Aber für uns war das definitiv jetzt nicht so heiß gekocht, wie es gemacht wurde. Trotzdem habe ich vor diesem Spieler, wie vor allen Spielern, einen riesen Respekt, was er gezeigt hat. Und für Paderborn ist es, würde ich mal sagen, ein Gewinn. Für die zweite Liga ist es ein Gewinn, wenn ein Spieler seines Formats zumindest in der zweiten Liga spielen wird. Dann muss man schauen, ob man ihn in den Griff bekommt. Und das wird dann die Aufgabe sein, wenn wir gegen Paderborn spielen. Und das ist, glaube ich, Ende September.
Hätten Sie sich zugetraut, ihn als Typen in den Griff zu kriegen?
Ich denke, dass ich bisher immer mit besonderen Charakteren, ich sehe ihn ja nicht als schwierigen Charakter, ich sehe das besonderen Charakter an und ich habe auch besondere Charaktere in meiner Mannschaft. Und wichtig ist immer, dass man miteinander gut umgeht, offen umgeht und dass man ein gutes Verhältnis hat. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Ich hätte mir mit Sicherheit schon zugetraut, kann auch wieder Beispiele nennen. Ich hatte mit Robert Schul in Bochum auch einen besonderen Spielertyp, der ja sein Ego vielleicht auch mal über die Mannschaft gestellt hat. Und dann gab es halt von mir auch, weil ich nehm keine Rücksicht, weil mir geht es immer um die Mannschaft. Ja, war auch mal ein Spiel, wo er da mal nicht gespielt hat oder gar nicht im Kader war. Wir haben das Spiel verloren, auf die Mütze habe ich bekommen. Trotzdem ist es schön, wenn man dann gemeinsam was erreicht hat. Und er hat dann riesig performt, hat super gespielt. Und wenn dann ein Spieler nach der Saison, die dann Gott sei Dank positiv beendet wurde, dann sagt, durch diese Aktion, am Anfang hat mich die richtig auf Deutschland angekotzt, aber hat mir geholfen, um meinen Fokus zu finden. Und das zeigt mir dann auch, dass im Nachhinein viele Entscheidungen dann auch richtig waren.
Ein Typ, der wie kein zweiter auch für Schalke steht, ist einer ihrer Vorgänger, mehrfacher Vorgänger. Und den hören wir jetzt.
Hallo Thomas, hier der Alt-Schalke-Trainer, Yves Stevens. Ich möchte mal von dir wissen, wie deine Erfahrung ist mit unseren Fans auf Schalke.
Ja, ich habe es, denke ich mal, auch in meinen Interviews auch mehrfach betont. Und bin ja auch froh, dass ich Hüb ja persönlich auch getroffen habe. Schon und wir uns da auch austauschen konnte und ja auch immer ein offenes Ohr hat und ich jederzeit ihn auch anrufen kann, weil es ist schon für mich unheimlich wichtig, wenn man mit so einem Menschen, mit so einem Trainer, der hier sehr, sehr viel bewegt hatte, sehr, sehr viel Erfolg hatte und Schalke, denke ich mal, als Trainer kennt wie kaum ein anderer, sich austauschen kann und die Fans, die sind eigentlich unheimlich wichtig und für mich ist wichtig, ich war ja auch als Spieler so schon ein bisschen der Malocher-Typ, der ja, auch mal seinen Ellenbogen ausfahren musste. Ich hatte einen guten linken Fuß, der hat zumindest gereicht, um ein paar Bundesligaspiele zu machen, auch Gott sei Dank ein paar Tore zu schießen.
189, glaube ich.
Ja, 128 in der ersten
128,
Liga.
128, so.
Also in der ersten Liga und zweiten Liga auch ein paar. Und trotzdem, als linker Verteidiger hat man auch ein paar Tore gemacht. Das war aber nicht dem geschuldet, dass man jetzt übermäßig technisch so versiert war. Gab mit Sicherheit auch in meinem Alter oder in meinem Altersbereich viele, viele mehr, die größeres Talent hatten, aber denen irgendwas gefehlt hat, vielleicht das nötige Herz. Und das ist das, was ich von der Mannschaft verlange. Und das ist das, was dieser Verein einfach, ja, oder auch die Fans einfach fordern. Sie möchten natürlich Erfolg haben. Jeder hat die Träume, irgendwann mal dahin zurückzukehren, wo man mal war. Aber das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und deswegen darf man sich die Ziele nicht zu hoch stecken. Ich sage zwar selber immer, ich setze meine Ziele hoch, aber ich brauche auch Teilziele. Weil wenn ich mir die Ziele zu hoch setze, dann ist es auch manchmal frustrierend, wenn ich da nicht ankomme. Sondern ich muss immer Teilziele haben. Und die Fans wollen einfach, dass hier mal locht wird. Ja, Schalke ist ein malocher Verein. Und wenn du mal lochst und ja, ich sag mal, das Herz am richtigen Fleck hast, böse gesagt, den Rasen mal umflügst, dann wird ja auch vieles verziehen. Und man hat ja auch letztes Jahr gesehen, da wurden Niederlagen beklatscht. Eins ist auch, kleiner Zweitliga klatscht vielleicht ein bisschen anders, nicht mehr den Beifall, wenn du verlierst. Aber ich sage trotzdem, wenn du alles dafür tust, alles investierst, dann werden auch vielleicht die ein oder andere Niederlage, die du mal bekommen wirst, wird mit Sicherheit anders gesehen, wie wenn du dich einfach aufgibst.
Peter Knebel hat gesagt, dass das Ziel von Schalke sein muss, wieder in die Top 6 in Deutschland zu kommen. Ist Ihnen das als Ziel ein bisschen hoch oder sagen Sie, nee, würde ich unterschreiben? Oder ist es eher ein Rucksack, wo Sie sagen, den brauche ich gerade nicht, weil erstmal müssen wir aufsteigen?
Im Endeffekt kann jeder und ob es Peter Knebel ist, ob es Bernd Schröder ist, die ja meine Vorgesetzten sind, können natürlich gewisse Ziele immer äußern. Das ist auch Schalke. Ja, sie stecken sich die Ziele auch dementsprechend hoch. Für mich ist immer wichtig, dass man weiß, wo man ist. Und man ist jetzt in der zweiten Liga. Das ist ein Ziel, das man irgendwann wieder erreichen möchte. Deswegen sage ich, das ist wahrscheinlich erstmal das oberste Ziel, also ein ganz, ganz hohes Ziel. Ja, vielleicht auch das Endziel, da wieder hinzukommen. Und trotzdem brauchst du erstmal Teilziele. Ich brauche nicht, wenn ich in der zweiten Liga bin, mir als Trainer Gedanken machen, ja, ich möchte irgendwann wieder in die Champions League. Ja, weil dafür ist der Weg noch sehr weit. Wenn wir eine gute Ligasaison spielen, zurückkehren in die erste Liga, dann werden wir die Ziele neu definieren und irgendwann, natürlich, wenn Schalke einmal da war, möchte Schalke wieder dahin, aber im Moment ist es jetzt nur ein Ziel und das heißt Rückkehr in die erste Liga.
Ich möchte noch kurz bei den Fans bleiben. Haben Sie sowas wie einen emotionalsten Schalke-Moment schon erlebt? Sie sind jetzt seit Oktober hier. Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist Schalke?
Also ich denke, dass ich mich gut integriert habe. Für mich war wichtig, Man darf nicht vergessen, dass man selbst als Trainer mit Sicherheit sehr, sehr viel Druck hat. Ja, jeder darf dich irgendwo bewerten. Das sind ja die Dinge, die manchmal vielleicht nicht so schön sind. Trotzdem war es für mich wichtig, was zurückzugeben. Wir haben, ich war mit Markus Gellaus, haben wir uns bei Warm durch die Nacht.
Co-Trainer.
Genau, da haben wir mitgeholfen, Essen auszugeben, wenn man sieht, wie viel Leid es dann auch gibt. Und die Menschen darauf angewiesen sind, eine warme Mahlzeit zu bekommen. Das sind so Dinge, wo mich einfach wieder erden. Und dann habe ich mit meiner Frau, haben wir ja auch dann die Möglichkeit bekommen, mit den Maltesern zu grillen. Und das sind einfach Dinge, wo mich einfach glücklich machen, wenn ich Menschen für ein paar Minuten einfach wieder Freude geben kann. Und so ist es dann auch, dass man vielleicht Leute auch mal ein Stadion einlädt, die sich dann nicht leisten können, weil ich sage, mir geht's gut, man möchte was zurückgeben und jeder, der hier eine Dauerkarte, nicht jeder, der eine Dauerkarte hat, aber es gibt halt viele Menschen, die geben ihr letztes Hemd dafür, um einfach ins Stadion gehen zu können. Und das ist das, was halt mir immer imponiert und wo ich sage, da möchte ich, wenn es möglich ist, immer mithelfen, was zurückgeben und deswegen fühle ich mich absolut wohl und bin auch das ist ein Grund, warum viele sagen, dass ich auf Schalke sehr, sehr gut angekommen bin und die Hoffnung vielleicht da ist, auch von meiner Seite auch mal länger bleiben zu können.
Ziehen Sie da mehr Kraft raus, als wenn sich ein Spieler verabschiedet und allen nochmal, so wie Erling Haaland, eine Rolex schenkt zum Beispiel? Letztes Jahr gab es hier einen Spieler, Alex Rahl, der ist jetzt mittlerweile bei Union Berlin, der hat bei Instagram ein Foto gepostet mit einem gelben Lamborghini, ist ja hier eine schmierige Farbe, aber das ist ja die Range, wo sie sich bewegen. Sie selbst gehen dann ganz bewusst auch dahin, wo sie sagen, da möchte ich helfen und dann kommen sie wieder zurück in die Kabine, wo völlig andere Themen herrschen. Wie sehr brauchen Sie das auch und was ziehen Sie da für eine Kraft raus?
Das ist ja auch so eine Sache, die ich für mich gerade bei dem etwas besonderen Job, nicht ganz einfachen Job, wo ich immer wieder meine Stärke draus ziehe, weil ich sage, man hat ja privat auch vielleicht mal Dinge durchlebt, die einfach ja nicht schön sind, die einen auch wieder erden. Und ich sage, es gibt immer Schlimmeres im Leben, wie wenn du ein Spiel verlierst oder wenn du mal an den Pranger gestellt wirst und Leute dich durchbeleidigen. Und deswegen daraus versuche ich, meine Energie zu ziehen. Was andere machen sollen, soll jeder für sich entscheiden. Ich habe auch immer Verständnis, wenn die Spieler, das war ja bei uns auch so, mehr mal ein bisschen mehr Geld haben wie normal Arbeitender, weil Fußball wird halt im Normalfall schon ganz gut bezahlt und sich halt mal ein Auto holen oder das. Wichtig ist nur, dass man auch dann mit der Konsequenz lebt, dass es vielleicht auch mal ein bisschen Neid gibt. Und damit muss ich halt auch klarkommen. Also wenn ich mir was hole, dann erwarte ich auch, dass man, böse gesagt, dass man es auch präsentiert, weil ich brauche nicht dann mir was holen und dann sagen, oh, nee, ich verstecke das lieber. Also da muss ich auch manns genug sein, zu sagen, okay, das ist mein Ding und deswegen bleibt es jedem selbst überlassen. Ich möchte versuchen, auch in Zukunft immer wieder was zurückzugeben, solange ich die Möglichkeit habe. Ich habe es in Bochum gemacht, dass ich versucht habe, immer wieder zu machen. Und ich werde es auch hier tun, weil mir es damit einfach gut geht. Und ich muss es nicht, dass meine Öffentlichkeit gut dasteht, sondern es gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
Egal, mit wem man über Sie spricht, alle sagen, Ehrlichkeit ist das, was ihn auszeichnet. Gradlinigkeit ist das, was ihn auszeichnet. Auch eine gewisse Härte, auch mal vielleicht sehr hart zu sein, aber trotzdem die Lockerheit und die Herzlichkeit, die Menschen mitzunehmen. Und das haben Sie auch beim VfL Bochum mehr als Ihre halbe Spieler- und auch Trainerkarriere ausgezeichnet. Also Sie waren 8 Jahre Spieler, haben dann im Juniorenbereich eine Frauenmannschaft trainiert, sind da einmal durch den ganzen Verein, waren dann in Wolfsburg, sind zurückgekommen als Cheftrainer, haben den Verein auf Platz 17 in der zweiten Liga übernommen, haben ihn gerettet, waren der Retter, sind aufgestiegen, waren der Aufstiegsheld, was sensationell war, auch bei der Konkurrenz, die es in der Liga gibt, haben den Verein zum Klassenerhalt geführt, was das noch größere Wunder war. Da waren sie noch mehr der Held und dann gab es eine Situation, da waren sie auf einmal der Sündenbock, die am Ende zur Trennung geführt hat. Wie sehr beschäftigt Sie die Trennung vom VfL Bochum heute noch?
Ich muss sagen, je länger die Zeit vergangen ist, beschäftigt mich eigentlich weniger. Es war so, dass ich, wurde ja gerade erwähnt, was man so alles erreicht hat. Und deswegen sage ich ja, ich bin ja auch irgendwo ein bisschen risikofreudiger Typ. Ich hätte in Wolfsburg bleiben können. Ich hatte einen super Job. U19 Wolfsburg kannst du auch von leben und hast ein ruhiges Leben. Im Normalfall hast du einen 3-Jahres-Vertrag. Ich habe meinen Vertrag dann nochmal um 3 Jahre verlängert. Das zeigt ja auch, dass man in Wolfsburg auch mit meiner Arbeit zufrieden war und hätte das ruhige Leben vielleicht da genießen können. Aber ich habe für mich immer gesagt, das war auch so, dass als Gert-Jan Verbeek Trainer war und ich gesagt habe, boah, mein Anspruch oder ist es, boah, einmal in Bochum an der Linie oder da mein erster Verein an der Linie zu stehen und ja, die ersten Schritte im Profigeschäft zu machen. Das war so mein Traum, dass er dann irgendwann in Erfüllung gegangen ist. Zeigt ja auch, dass man sich die Ziele dementsprechend, wie ich es drauf tätowiert habe, hochsteckt und versucht, sie zu erreichen. Erfolge waren da. Man sieht dann aber auch, wie schnelllebig das Geschäft ist. Von Himmel hoch zu außen, zu Tode betrübt. Dann alle Facetten mitgemacht hat, was mit sicher nicht immer einfach war, nicht schön war, was auch lange an mir gezerrt hat. Ich habe dann trotzdem die Entscheidung getroffen, dann hier Trainer zu werden, obwohl ich wusste, dass es einen großen Aufschrei gibt. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht ich die Entscheidung getroffen habe, sondern der Verein aufgrund, weil wir nicht erfolgreich in die Saison gestartet sind. Aber auch da habe ich gesagt, das, was ich für mich mitnehme, weil auch immer gesagt wurde, ja, das und das ist vorgefallen, das und das. Oder ich habe am Anfang gesagt, dass es mit Sicherheit nicht einfach wird. Ich habe ja auch immer von einem weiteren Wunder gesprochen. Und trotzdem ist die Mannschaft von Sebastian Schinzelotz von mir zusammengestellt worden. Und wenn ich mein Trainerteam, wenn ich Markus Gellers noch dazu beziehe und ja, VfL Bochum hat es geschafft, die Liga zu halten. Also kann nicht alles schlecht gewesen sein. Dass der Erfolg nicht da war, das sind die Mechanismen im Sport, damit muss man klarkommen. Und eins ist auch klar, dass natürlich die Rückkehr, wie es abgelaufen ist, einfach nicht schön war. Aber das zeigt einfach, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist.
Der Auslöser dafür war, dass Sie auf einer Pressekonferenz verneint haben, dass es Kontakt zu Schalke im vergangenen Sommer gegeben hat. Peter Neururer hat mir am Telefon gesagt, Thomas ist so ein grundauf ehrlicher Typ, nicht mal lügen kann er. Und als er es einmal aus bestimmten Gründen gemacht hat, hat man es auch sofort gemerkt. Was waren das für Gründe? Warum haben Sie gesagt, dass es keinen Kontakt zu Schalke gab, obwohl das ein offenes Geheimnis war, dass es mal Kontakt gab?
Ja, im Endeffekt ist man im Nachhinein immer schlauer. Wir haben zu dem Zeitpunkt, als das war, man stand ja auch ein bisschen unter Druck. Ich glaube, es war vor dem Bremen-Spiel, man hat die ersten Spiele verloren und sonstiges. Das Thema, was dann aufgekommen ist und warum es dann zu dem Zeitpunkt aufkam, hätte man einfach vielleicht auch sein lassen können. Man wollte viele, viele Leute schützen. Das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass man ja gemeinsam gesagt hat, wie man vorgehen möchte, dass man ja diesen Weg halt gewählt hat, gemeinsam. Und dass, wo es dann soweit war, nicht alle diesen weiteren Weg so bestritten haben. Und deswegen muss ich das so hinnehmen. Daraus habe ich auch meine Schlüsse gezogen und trotzdem habe ich eine tolle Zeit da gehabt. Und wie gesagt, die Rückkehr, so wie sie abgelaufen ist, kann ich einfach nicht so akzeptieren mit dem Banner. Das war einfach schade.
Das war, als Sie als Schalke-Trainer zurückkamen, gab es genau. Ein riesengroßes Banner. Wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann?
Genau. Und bei aller Rivalität, nochmal, ich habe da Verständnis für und da bin ich auch Manns genug. Und ich denke, dass ich mich auch dementsprechend so verhalten habe, wie man mich kennt. Ja, war schade, es war nicht schön. Bei aller Rivalität hätte man das ein bisschen anders lösen können. Aber wie gesagt, das ist Vergangenheit und Bochum hat die Klasse gehalten. Haben es auch absolut verdient gehalten. Und ich bleibe dabei, die Mannschaft wurde von Sesi und meiner Wenigkeit als verantwortliche Person zusammengestellt und hat auch gezeigt, dass man da auch nicht schlecht lag. Und deswegen, die Wege haben sich jetzt getrennt. Ich bin hier tätig und das ist jetzt 8 Monate her und ich bin einfach froh, dass ich hier weiter Trainer sein darf und habe jetzt meine Aufgabe hier. Und alles andere ist auch Vergangenheit.
Sie standen da allein am Pranger auf einmal.
Ich habe ja auch alleine die Aussage getätigt und ich wollte einen anderen Kommunikationsweg. Ich habe zu dem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass die Personen oder die Leute informiert waren, wie es wirklich abgelaufen ist. Und es ist so passiert und ich muss das so hinnehmen und dass der eine oder andere sauer ist. Trotzdem sage ich, habe ich in Bochum das erreicht mit meinem Trainerteam, was 11 Jahre lang nicht gelungen ist und mit dem Klassenhalt. Und deswegen waren viele positive Sachen und für mich steht es positiv im Vordergrund.
Eine letzte Frage habe ich noch dazu. Wie haben Sie das verarbeitet? Sie sind ja jemand, Sie haben mal selbst gesagt, dass Ihre Frau über Sie gesagt hat, dass Sie eigentlich immer der Starke sind. So, und auch die Dinge mit sich selbst ausmachen. Wie war das in so einer Situation? Denn die Folge dieser Aussage war ja, dass Ihre größte Stärke, die Grundlage quasi dieser Ehrlichkeit, die Sie immer haben, die war auf einmal dann weg. So ein bisschen auch die Glaubwürdigkeit und Sie standen dann da alleine am Pranger. Wie verarbeitet man das, wenn man dann so ein Plakat sieht und Sie nach außen der Starke sein wollen? Wie werden Sie diesen Druck los? Was haben Sie da gemacht?
Im Endeffekt, dass ich ruhig geblieben bin, dass ich mich in dem Moment auf meine Mannschaft konzentriert habe, für die ich zuständig bin. Wie gesagt, wir können uns danach hinein nichts kaufen, aber es hat natürlich geholfen, wenn man da erfolgreich gespielt hat, dass man das mal ein bisschen wundert, aber es hat mit Sicherheit mir innerlich schon ein bisschen gebrodelt, weil es ja nicht, also ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der sagt, wenn sowas steht, wenn man da wirklich eine tolle Zeit verbracht hat, dass es einem nicht nahe geht. Aber ich habe gesagt, du musst das so verarbeiten. Du hast ja auch Verantwortung dafür, dass das vielleicht so entstanden ist. Und es sind ja auch nicht alle, die so gedacht haben. Und deswegen habe ich mich so verhalten, dass mir man nichts nachsagen konnte.
Hätten Sie sich gewünscht, dass mal einer von den Verantwortlichen sagt, okay, das ist scheiße gelaufen und das war ein Fehler, aber wir sind Ihnen dankbar?
Das ist das Geschäft. Nochmal, ich hab meine Arbeit getan. Im Endeffekt kann das jeder sehen, so wie er will. Meine Seite wurde gehört. Auch da wurde es nur einseitig thematisiert. Ich habe meine Schlüsse draus gezogen, meine Lehren. Ich stehe immer noch da. Ich habe einen tollen Verein gefunden. Ich kann im Ruhrgebiet wohnen bleiben. Ich kann in Bochum wohnen bleiben. Auch da verstecke ich mich nicht, weil den Schalkern ist egal, ob ich vorher in Bochum tätig war. Ich versuche hier meine Arbeit zu machen und bin einfach nur froh, dass ich eine weitere Chance bekomme, im bezahlten Fußball zu arbeiten. Und nochmal, die Zeit werde ich in Bochum definitiv nicht missen. Dafür war es zu erfolgreich.
Wir haben auch jemanden gefragt, der auch eine klare eigene Meinung hat und der, wie wahrscheinlich nur Atta Lamek sonst noch für den VfL Bochum steht, den verkörpert. Eine absolute Trainerlegende, eine absolute Legende auch hier im Phrasenmäher. Den hören wir jetzt mal.
Lieber Thomas, hier ist Hermann Gerland. Ich fand es großartig, was du für meinen Verein, den VfL Bochum, geleistet hast. Und ich wünsche dir, dass du mit Schalke wieder viel Erfolg hast und im kommenden Jahr, also in der nächsten Saison, wieder mit Schalke 04 in der Bundesliga gegen VfL Bochum spielen kannst. Liebe Grüße, passt auf euch auf, Hermann.
Ja, auch das sind sehr nette Worte von einem Trainer, unter dem ich nicht trainiert habe, aber ich hatte mit Hermann immer ja auch mal einen Austausch, weil auch einzelne Spieler, als er dann bei der U21 war, weil der Nationalmannschaft auch da immer mal Kontakt haben. Er hat immer in Bochum mal vorbeigeschaut. Ist natürlich eine Koryphäe, auch eine sehr, sehr gute Ausbilder, was Jugendliche anbelangt, in einem Topverein wie Bayern München. Und ja, Hermann ist ja Bochumer durch und durch. Und ich habe ja auch gesagt, das ist ja nichts Verwerfliches. Auch da würde ich mich nicht verbiegen lassen. Und das werden mir auch die Schalker nicht übel nehmen. Dass natürlich der VfL Bochum, wenn man selber da gespielt hat, dass es für die erste Station ein besonderer Verein halt war. Und dass es halt ja nicht schön ist, wenn man oder auch was. Ja, was heißt was Besonderes? Wenn man das erste Mal halt freigestellt wird, da muss man ja sowieso erstmal mit klarkommen. Und deswegen bin ich froh, dass auch Hermann mir viel Erfolg wünscht. Und schön wäre es, wenn man diese Wünsche erfüllen könnte und dass wir nächstes Jahr dann ein weiteres Derby haben. Nicht nur dann gegen unsere Nachbarn, ja, sondern auch gegen unsere Nachbarn aus Bochum dann, wo ich dann sage, das ist die Stadt, in der ich wohne. Und hätte ich nichts dagegen.
Es hören ja auch viele Bochum-Fans zu, sind ja nicht nur Schalker, die in den Phrasenmäher hören. Was würden Sie sich denn für ein Wiedersehen dann wünschen, wenn es das in der Bundesliga wieder gibt? Gibt es eine Botschaft, die Sie noch loswerden wollen, wo Sie einfach sagen, so würde ich mich freuen, wenn wir uns so in Zukunft wieder begegnen?
Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, das erste Wiedersehen war nicht schön von Teilen. Es ist nochmal, es war verständlich. Für mich ist wichtig, dass ich meiner Arbeit nachgehen kann. Ich werde mich in Bochum auch weiterhin nicht verstecken. Er ist mein zweites Zuhause geworden. Ich wohne da. Das ist auch ein Luxus, dass ich da wohnen bleiben kann. Als Trainer auch was Besonderes und habe es nicht weit zu meiner Arbeitsstelle.
Haben auch nie drüber nachgedacht, mal Bochum zu verlassen?
Nein, definitiv nicht, weil mit welcher Berechtigung darf ich jetzt nicht mehr in Bochum wohnen? Also ich meine, ich bin genauso berechtigt, weil ich seit 20 Jahren da gefühlt wohne, wie jeder andere auch. Und es ist Fußball was Besonderes, weil Fußball ist halt Prestige. Im Ruhrgebiet ist ja auch sehr viel Feuer drin und das gehört auch dazu. Und das würde ich mir auch, wenn es eine Rückkehr geben sollte, wo ich hoffe, wo man auch mit dem Prestige halt leben muss und dass man mit Sicherheit nicht mit offenen Armen empfangen worden ist, ist klar. Trotzdem ist auch mal jede Zeit vergeht und ist auch manchmal noch interessant. Wenn man jetzt noch interessant ist, dann kann nicht alles schlecht gewesen sein, sondern ist man noch, irgendwas hat man ja bewegt. Mhm. Ich könnte mir eine weitere Rückkehr vorstellen, weil dann weiß ich im Normalfall, ja, wenn Bochum die Liga hält, dass wir auch wieder aufsteigen. Und dann werden wir dieses Spiel genauso gestalten wie alle anderen auch. Aber das ist noch ein weiter Weg. Und ich nochmal, ich wünsche Bochum, ja, wünsche ich auch weiterhin alles Gute. Und nur weil es in Teile der Fans vielleicht ein bisschen aggressiver gesehen haben, nochmal, das ist das Geschäft, aber deswegen habe ich vieles Gutes erlebt und denke, war auch ein Teil davon, dass Bochum in der ersten Liga ist.
Wir sind schon am Ende der ersten Folge und wir haben ganz viel erfahren, wie Sie als Typ sind, wie Sie sich auch als Typen sehen, was Sie als Typen ausmacht. Und es gibt natürlich auch noch die andere Seite, nämlich wie Sie als Typ wahrgenommen werden. Und darüber reden wir in Folge 2 und hören jetzt schon mal eine Frage, die aus Ihrer Mannschaft kommt, denn die nimmt Sie als Typen natürlich auch wahr. Die Antwort von Ihnen bitte erst in der zweiten Folge. Wir hören jetzt aber schon mal rein.
Hi Coach, hier ist der Ralle, dein geliebter Torwart. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja die große Ehre, jetzt eine peinliche Frage stellen zu dürfen. Und ich muss ja gestehen, dass Sie wirklich der bestgekleideste Trainer sind, den Schalke jemals hatte. Wie kommt's? Und wo holen Sie sich die Inspiration?
Ich freue mich auf Folge 2.
Sehr gerne.
Ja, lieber Phrasenmäher-Hörer, das war Folge 1 mit Thomas Reis. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um den Phrasenmäher zu hören. Wenn du Wünsche oder Verbesserungsvorschläge hast, melde dich gern direkt bei mir. Schreib mir eine Mail an henning.feind@sportbild.de, schick mir eine Direktnachricht bei Insta oder Facebook. Ich freue mich über jedes Feedback und kann euch jetzt schon verraten, dass Thomas in Folge 2 noch eine Anekdote aus Spielerzeiten raushaut, die man so schnell nicht mehr vergisst. Es hat etwas mit einer Wette zu tun, einem Teller reiner Kräuterbutter und einem Trinkverbot vor dem Spiel. Außerdem verrät er, welche Schalke-Legende von früher er heute gern noch auf dem Platz hätte und ob er mit seiner Frau Carina, die bis zu dieser Saison beim VfL Bochum gespielt hat, zu Hause die Aufstellung bespricht. Die Auflösung hört ihr in Folge 2 und am Ende möchte ich mich noch bei großartigen Kollegen bedanken, ohne die der Phrasenmäher nicht möglich gewesen wäre. Das sind die Kollegen bei Bild Max Backhaus, Max Wessing, Nick Seliger, Kai Feldhaus, Nils Starnik und natürlich unsere Podcast-Giganten Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios. Ich freue mich auf alles, was kommt. Wir hören uns im Phrasenmäher.